Hallo und herzlich willkommen zu Lesezeiten Two Girls One Book mit der furchtlosen Fabienne
und der amorösen Anne.
Sehr gut.
Kannst du mal sehen, ne? Habe ich mich bestimmt nicht vorbereitet.
Ich wollte gerade fragen, hast du dich vorbereitet?
Naja, jein. Also die HörerInnen da draußen werden das ja nicht, die kriegen das ja nicht mit, wann wir wie aufnehmen. Aber vielleicht hatten wir gestern schon eine Aufnahmesession und vielleicht haben wir gestern ein bisschen gestruggelt mit den Verben. Sind das Verben? Nein,
Adjektive.
Das sind Adjektive, ne? Genau. Und vielleicht habe ich noch eins in Erinnerung gehabt.
Sehr gut. Sie hat gespickt, Chat. Oder Zuhörer, so rum. Sie hat gespickt.
Chat.
Ja. Unglaublich, hat sich einfach Notizen gemacht. Ich werde verrückt. Aber gut,
mal sehen.
Hat ja funktioniert. Also einfach. Mir ist das gerade spontan eingefallen. So.
Einfach die vorbereitete Maus, du.
Einer von uns muss es ja sein.
Ja, beim Bücher, sagen wir mal so, bei Bücherlesen bist du das, weil du machst dir ja die Notizen und ich zehre ja auch von denen dann in der Aufnahme. Da bist du dann eher die vorbereitete Maus.
Wir sind einfach beides Maulsitz. Können wir uns darauf einigen?
Das klingt gut.
Das klingt sehr gut. Ach Gott, es ist gerade aktuell so warm. Wir schwitzen und kleben und sowieso. Aber ich habe es mir nicht nehmen lassen. Ich habe gestern noch einen kleinen Spaziergang gemacht. Und bei uns so relativ ums Eck haben wir so eine kleine Bücherzelle. Und ich habe zwei Bücher ausgesetzt.
Ausgesetzt.
In die Freiheit entlassen. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Es gibt also Bücherzellen, Bücherschränke, je nachdem, was halt wirklich alte Telefonzellen sind bei uns, wo man halt wirklich Bücher reintun kann und sich auch Bücher nehmen kann. Und habe mich von zwei, ich weiß gar nicht mal, wie die hießen, die haben mich einfach nicht gepackt. Die hatte ich auch abgebrochen damals und habe ein bisschen Platz gemacht für neue Bücher. Und habe die ausgesetzt und habe einmal währenddessen auch ein bisschen gestöbert. Ich habe Tribute von Panem drin gesehen.
Oh.
Da. Aber die habe ich ja. Von daher habe ich sie nicht mitgenommen. Aber ich freue mich so sehr, wenn man auch so eine Möglichkeit hat, Bücher halt in gute Hände zu geben und halt auch vielleicht mal selbst über was anderes zu stolpern.
Ja, also generell finde ich das ganz gut, wenn man Bücher auch weitergibt, ne? Also sei es nun in diese Bücherzellen, weil ich kenne das tatsächlich auch, oder halt einfach weiterverkaufen, weiter verschenken oder halt einfach in die Bibliothek zu bringen, ne? Die sind da tatsächlich, wenn das jetzt nicht so Asbach-Uralt-Schinken sind, dann sind auch die Bibliotheken echt dankbar, wenn ihr mal den einen oder anderen Roman, der vielleicht auch ein bisschen aktueller ist, dort hinbringt und den die quasi schenkt, ne? Also
das wusste ich gar nicht, aber dann wäre das vielleicht auch mal für ein Way to Go für mich.
Ja.
Also jedenfalls, wenn es gut erhalten ist.
Genau, also ich würde vorher immer fragen, aber eigentlich meine Erfahrung soweit ist, dass die echt dankbar sind und auch die sehr gerne annehmen, wenn das halt nicht, wie gesagt, Asbach-Uralt-Schinken sind, die aussehen wie, weiß ich nicht, die auseinanderfallen, dann natürlich nicht, aber vielleicht ist der eine oder andere Hörer, Hörerin da draußen ja auch, arbeitet in der Bibliothek und kann das vielleicht ja auch nochmal bestätigen oder negieren. Aber meine Erfahrung ist eigentlich, dass die das gerne annehmen. Zumindest bei den Sachen, die ich immer bisher abgegeben habe. Ja.
Das ist ja cool. Dann können wir ja auch mal direkt die Leute fragen für Spotify, direkt schnell kurz die Frage, kennt ihr Bücherzellen beziehungsweise habt ihr Erfahrungen mit Bibliotheken, um dort eure Bücher abzugeben in bessere Hände sozusagen?
Es ist ja nun mal so, ne? Also nicht jeder kann sich immer die neuesten Bücher leisten. Das ist ja auch, muss man auch sagen, echt ein Luxusgegenstand, so ein Buch.
Ja.
Ne? Also die Preise zumindest in Deutschland sind ja auch hoch in Anführungsstrichen, ne? Also ein Taschenbuch ist natürlich ein bisschen günstiger als ein gebundenes Buch, aber meistens musst du auf eine Taschenbuchausgabe auch ein bisschen länger warten, ne? Also zuerst kommen sie für gewöhnlich als gebundenes Buch an. In Deutschland haben wir auch die Buchpreisbindung, das kommt ja auch noch dazu. Das heißt, so richtig runtergehen die Preise nicht bei Büchern, es sei denn, man kann ein Mängelexemplar ergattern, was halt einfach durch den vermeintlichen Schaden, dann irgendwie ein bisschen günstiger ist. Aber ansonsten sind Bücher ja ziemlich durchgängig mit einem Preis versehen, der sich nicht verändert. Und nicht jeder kann sich das immer so gut leisten. Und da sind so Möglichkeiten wie Bücherzellen oder halt auch Bibliotheken eigentlich ganz cool. So
finde ich. So eine schöne Art. Also ich kenne es halt auch, dass viele verkaufen. Da gibt es ja auch ein paar Plattformen. Aber ich sag so, hey, wenn ich damit jemand eine Freude machen kann, warum nicht? Also dazu muss man sagen, die Schinken, wo ich halt wirklich Wasserschaden drin habe und sowas, die sind es nicht, die ich dort abgebe, sondern die gut erhalten sind an der Stelle. Und wie machen das? Ich also wenn ich jetzt gerade so an die ganzen YouTuber und BookTok und sowas denke, die kriegen ja so viele Bücher. Holy shit.
Ja. Die kriegen ja auch teilweise vorab Leseexemplare, glaube ich. Also je nachdem, wie groß die sind und wie viel Reichweite die haben, werden die Verlage das mit Sicherheit auch irgendwie in Kooperation mit denen auch machen, dass die teilweise auch Bücher bestimmt vorab lesen. Oder vielleicht kriegen die auch E-Book-Codes. Ich habe keine Ahnung, muss ich gestehen. Da weiß ich, da bin ich überhaupt nicht so informiert, wie das so genau vonstatten geht. Aber ja.
Das weiß ich auch nicht. Dass das Ich überlege gerade, ich bin ja auch eher so die klassische Maus, was das angeht, so E-Books ja eher gar nicht, aber aktuell lese ich ein E-Book. Ich habe mich nämlich dazu entschieden, ich lese ein Buch, was Fabi schon gelesen hat und bin mal gespannt. Also E-Books haben halt schon den Vorteil, ich habe gestern einfach nachts gelesen und brauchte halt keine Lampe, es war super bequem, es ist mir nicht aufs Gesicht gefallen. Ja, aber es riecht halt nicht nach Buch.
Das stimmt. Also ich verstehe das auch. Ich genieße aber das, ne, dieses abends im Bett lesen. Oder ich, als ich in Amerika war, da sind wir an einem Tag von Los Angeles nach Las Vegas gefahren mit dem Auto. Und die Fahrt von Los Angeles, also LA nach Las Vegas, dauert 4 Stunden hin und 4 Stunden zurück, so Pi mal Daumen. Und wir sind natürlich relativ spät auch erst wieder zurückgefahren. Mhm. Es war dunkel im Auto, es war dunkel draußen und da war das optimal, ne? Also ich konnte halt mit meinem E-Book-Reader dann einfach hinten auf der Rückbank einfach ganz entspannt lesen. Ich habe vielleicht ganz entspannt, ist jetzt ein bisschen lustig, denn zu dem Zeitpunkt habe ich Very Bad Kings gelesen. Das ist, war ein bisschen witzig, weil ich immer dachte so, oh Gott, oh nein, ich überblätter
nicht. Guck mir nicht über die Schulter.
Die Szenen jetzt. Und aber tatsächlich habe ich das da sehr genossen. Ne? Also weil so ein Buch im Auto lesen nachts ist echt schwierig. Du hast da eine Lampe an und ich weiß nicht, ich habe kein Auto und ich habe auch keinen Führerschein, ich kann das gar nicht einschätzen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das echt störend ist als Autofahrer, wenn da an der Seite oder hinten halt dieses Licht an ist zum Lesen. Ne? Also dass das eigentlich nicht optimal ist.
Also ich sehe im Dunkeln, also ich habe einen Führerschein, ich habe ein Auto und wenn ich fahre, ich habe Probleme, dass die Lichter so verschlieren. Hm. Die sind nicht klar, sondern die verschlieren und dann ist das für mich wirklich störend. Also wenn Olli neben mir ist dann abends, dann sage ich auch mal so, drehe dich ein bisschen weg mit dem Handy, damit das für mich geht. Das ist ein bisschen besser einfach. Schön ist ja beim E-Book, du kannst ja auch komplett halt dimmen. Du kannst ja sagen, so nicht so strahlend. Das, und du kannst halt die Größe einstellen, alles. Ich kann ohne Brille lesen. Okay, die Buchstaben sind dann so groß, aber egal. Ich kann ohne Brille lesen.
Das stimmt.
Ist einfach was.
Also das ist echt schon optimal, ne? Die Einstellung, die du da auch vornehmen kannst, von ganz hell zu relativ dunkel. Du kannst auch, also zumindest bei meinem E-Book-Reader kannst du es auch, wie nennt sich das, Reverse quasi machen, dass die Schrift weiß ist und das oder ist das auf dem Handy, verwechsel ich das jetzt gerade? Es kann auch sein, dass ich das auf dem Handy so machen kann, aber dass das Papier in Anführungsstrichen dunkel ist, also schwarz ist und die Schrift weiß ist, je nachdem, wann man das mal brauchen kann und halt die Schriftgröße, ne? Also das ist schon ganz cool, aber es ist natürlich nichts im Vergleich zu einem richtigen Buch. Das stimmt schon. Weil das fehlt mir. Ich lese ja doch relativ häufig auf einem E-Book-Reader. Was mir halt fehlt, du hast das Buch abgeschlossen und du kannst es zuklappen und du kannst es in dein Bücherregal halt einfach reinordnen. So dieses Checkmark. So, ich habe das jetzt beendet und jetzt, ne?
Aber Fabi, sehe ich gar kein Problem. Für jedes Buch ein neuer E-Reader.
Das ist ja, na klar, ich bin ja auch die reiche Maus, ne? Zack, 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 let's go.
Du, ey, mein E-Reader hält auch aktuell nur noch einen halben Tag. Also da geht gerade so die Batterie immer weiter runter. Der hat irgendeinen Dresch wegbekommen, der braucht halt sehr lange auch zum Umblättern. Also ganz so fein ist es nicht, aber der wird genutzt bis zum Tode.
Ja, also wie gesagt, also meiner ist relativ neu. Ich habe mir den letztes Jahr zu Weihnachten ein Geschenk an mich selber gemacht. Ja, ich habe mir den zu Weihnachten quasi geschenkt, weil ich dachte, nö, das gönne ich mir jetzt mal. Und also für mich persönlich war die Investition echt doch ziemlich gut, so Revue passierend jetzt so gesagt. Und was man ja auch hat, natürlich ist der E-Book-Reader in der Anschaffung doch ein bisschen teurer. Ich glaube, der kostet, je nachdem welches Modell man nimmt, kostet der, glaube ich, zwischen 50 bis 150, 200 Euro irgendwie so. Ne? Also je nachdem, wo man da irgendwie, ne, also auch von welcher Marke man den kauft. Also ich glaube, der Kindle von Amazon kostet irgendwas mit 100 Euro. Und dann je nachdem, welche Generation du hast, es gibt ja dann noch den Tolino von Thalia ist der, glaube ich. Also da ist die Bandbreite vom Preis her ist relativ groß. Aber du sparst ja dann zumindest, nicht bei allen, ich weiß, aber wenigstens ein bisschen bei den Büchern. Das muss man ja auch sagen. Ne? Die sind ein Ticken günstiger, nicht viel. Aber manchmal hat man das eine oder andere Angebot und kann dann für 5 Euro oder jeweils 5 Euro dann 2 Fitzek-Bücher
snacken. Das ist gut. Ich habe meinen noch damals, da gab es an der Tankstelle irgendwie so eine Aktion Tank und du bekommst dann so viel als Gutschein wieder. Hm. Und dann hatten wir halt 2-3 Wochen dort getankt und dann habe ich den halt dann kostenlos bekommen.
Okay, cool.
Deswegen, also meiner ist schon ein paar Jährchen alt. Ich weiß nicht wie alt, aber sehr alt.
Naja, aber dann kann er ja auch ein bisschen Altersschwäche mittlerweile zeigen.
Ja, so. Das ist halt ein Opa.
Ja, eben. Ja. Und meiner, der ist relativ fresh, der hält also locker, ich lade den auf, das geht relativ zügig. Boah, und also locker 1 bis 2 Wochen, je nachdem, wie viel ich an dem Ding lese. Ne? Also der hält wirklich lange. Und irgendwann sagt er dann mal, Entschuldigung, ich bräuchte neuen Saft. Dankeschön. Dann macht er so ein Wui-Wui. Und ich so, okay, alles klar. Gut.
Okay, vielleicht gucke ich mal so, wie der Sommer, Selbstständigkeit und Sommer ist immer ein bisschen schwierig, wie der Sommer so läuft. Und vielleicht ist irgendwann ein neuer E-Book drin. Aber dann muss ich erst mal gucken, wenn es da Kindle, Talino, wo ist der Unterschied? Wo ist der Unterschied bei den ganzen Babys?
Ich glaube, es ist einfach nur, das eine ist die Marke von Amazon, das andere ist die Marke von Thalia. Und dann gibt es bestimmt auch noch andere Modelle, aber da habe ich gar keine Ahnung. Also
Ich guck mal, ich lass mich überzeugen. Aber was auf jeden Fall so wäre, hätte ich das aktuelle Buch als Kindle-E-Book-Reader gehabt, hätte ich nicht so schwer tragen müssen.
Das stimmt, ja.
Das stimmt.
Aber vielleicht haben ja auch die HörerInnen da draußen irgendwie einen Tipp für dich, ne? Vielleicht habt ihr da draußen ja irgendwie ein bestimmtes Modell und sagt, damit kommt ihr super zurecht und dann vielleicht auch noch warum. Manchmal hat man ja so Lieblingsmodelle. Vielleicht kommt da ja auch der ein oder andere Tipp für dich dann.
Oh Gott, schreibt uns im Discord oder per Instagram oder per Twitter, wo auch immer. Schreibt mir eure Erfahrungsberichte und dann gucke ich, ob ich vielleicht Obi in Rente schicke.
Obi in Rente schicke. Den Senior endlich mal in die wohlverdiente Rente schickst. Ja. Ich meine, wozu haben wir denn so viele Leute? Das, ne? Kann man das ja auch immer nutzen zum Austauschen miteinander. So.
Das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Ach cool. Schön. Jetzt sind schon wieder 10 Minuten vergangen. Wir haben gesagt, es wird heute bestimmt kurz, weil wir viel Zeit fürs Buch brauchen. Nun.
Ja, klappt wieder super. Aber das sagen wir auch immer. Ach naja, es ist die 10. Jubiläumsfolge. Ah ja, die wird bestimmt nicht so lang, weil wir haben ja jetzt kein konkretes Thema, außer mal Danke sagen. Ja, gut. Die Folge habt ihr ja nun schon gehört. Könnt ihr ja sehen, wie lang die ist. Ich glaube, über 1 Stunde 15 Minuten auf jeden Fall.
Ja.
Nun,
ich bin gespannt. Wir können das Ganze jetzt auch kurz abhaken. So, wir gehen zum nächsten Buch über. Force Wings. Wie hast du es gefunden? Fabi, toll. Okay, ich auch. Tschüss. Wir sehen uns nächste Woche.
Ja, war ein ganz toller Podcast. Dankeschön. 15 Minuten voll gemacht. Easy peasy lemon squeezy. Gut. Ja.
Nice.
Auf Wiedersehen. Ja gut, vielleicht gibt's aber auch ein bisschen mehr zu dem Buch zu sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ne, vielleicht. Also dieses Buch hat ja einen exorbitanten Hype momentan. Ja. Und ich glaube, nur aufgrund dessen sind wir beide da so drauf gestoßen und haben dann irgendwann gesagt, okay, wir müssen das jetzt auch lesen. Also ich bin neugierig, Anne ist neugierig, wir müssen das auch lesen. So, also es geht ja nicht, ne? Wir müssen auch wissen, was an diesem Buch eigentlich dran ist und warum so viele Leute so unglaublich begeistert sind von diesem Buch.
Mhm. Das ist, und ist dieser Hype auch gerecht?
Mhm.
Das ist so das nächste Ding. Dafür für euch schon mal zur Info. Wir haben wieder das halbe Buch abgehandelt. Das sind, glaube ich, 800 Seiten. Irgendwie so knapp 800 Seiten. Wir lesen, haben gelesen bis Kapitel 21 inklusive.
Ja.
Das heißt, je nachdem, wie weit ihr seid, Seite 402. Soweit sind wir gekommen, soweit reden wir. Wir werden erstmal allgemein reden und sagen euch dann wieder rechtzeitig Bescheid mit unserer tollen Spoilerwarnung, wann es besser ist, entweder sich die Ohren auszukratzen oder einfach zum nächsten Kapitel zu springen.
Genau.
Ist das richtig gesagt?
Ich hab, ja, das hast du sehr gut gesagt. Ich habe auch, ich habe auch diverse Nachrichten auch schon gelesen, dass darüber Leute sehr, sehr dankbar sind, dass wir das auch so explizit auch ansagen, dass jetzt die Spoiler Phase rein ankommt und dass wir jetzt quasi wirklich explizit noch genauer in die Thematik reinsteigen. Und falls man das Buch lesen möchte, sollte man jetzt abschalten und später erst weiter.
Ja. Definitiv. Also ich muss sagen, das Buch Force Wings, es ist wunderschön. Ich glaube, das haben wir schon ganz oft gesagt. Es ist wunderschön und an der Stelle mal ein großes, großes Dankeschön. Ich habe von jemandem noch einen Buchschnitt ergattert. Ich habe den nicht K.O. geschlagen und dann beklaut, sondern ich wurde angeschrieben von einer Buchhändlerin, die gesagt hat, ey Girl, wir haben hier noch ein paar übrig, die sind bis jetzt noch nicht verkauft. Ich könnte dir eins zusenden. Und da habe ich dann gesagt, okay, wenn es morgen noch da ist, dann bin ich doch gerne mit dabei. Und ich habe diesen unglaublich schönen Buchschnitt. Und ich muss sagen, ich hatte Angst oder habe zum Teil noch Angst, dass halt dieser Hype auch aufgrund dieses Buchschnitts ist. Ich habe Angst vor Buchschnitten.
So. Mittlerweile, ne? Also ich habe auch manchmal, ne, also ich habe einen gewissen, ich habe eine gewisse Skepsis. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Mittlerweile, was Buchschnitte anbelangt. Ich finde sie sehr schön, ne? Also es ist wirklich, es sieht teilweise, mal trifft es meinen Geschmack mehr, mal weniger, aber es ist wirklich so, dass ich die meisten eigentlich echt schick finde. Und es kleidet dem Buch sehr gut. Und es ist natürlich, darüber hatten wir uns ja auch schon mal ausgetauscht, eine sehr gute Marketingmasche, was man jetzt gerade auch an Fourth Wing extremst gesehen hat. Wenn man da gesehen hat, wie kiebig einige Menschen auf diesen Farbschnitt sind und wie, was für bösartige Rezensionen sie teilweise geschrieben haben, wenn sie es nicht bekommen haben, obwohl sie doch vorbestellt haben. Nun gut, kann ich mal mehr, mal weniger nachvollziehen, aber das ist so eine persönliche Meinung. Aber ich habe mittlerweile auch eine gewisse Skepsis, was das angeht, weil ich einfach auch denke, dass es eben, wie gesagt, eine Marketingmasche sein kann, um das Buch einfach besser verkaufen zu können, um das Buch einfach besser ankommen lassen zu können. Und auch bei Fourth Wing hatte ich eine gewisse Skepsis, definitiv.
Ob die zu Recht besteht oder nicht, dazu kommen wir später, würde ich sagen. Ja, ist ein wunderschönes Buch. Im Übrigen, wer den Buchschnitt nicht ergattert hat, bei der Bücherbüchse gibt's wohl die Variante, sich noch anzumelden und danach zu rücken für die Dezember-Verschickung.
Wahnsinn, oder? Das habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Aber ich weiß, dass die irgendwann mal zwischendurch hatten sie ein riesen Lager gezeigt. So von wegen, ja, wir haben noch ein paar Schnitte. aber also die müssen ja weggehen wie warme Semmeln tatsächlich. Also das ist Wahnsinn.
Das ist super wild. Dann kannst du die Dezember Edition, bekommst du vorher den zweiten Teil.
Ja, wahrscheinlich. Hast den zweiten Teil schon in der Hand und denkst dir, kann ich nicht lesen, weil ich den ersten Teil noch nicht habe. Aber ja.
Das ist super wild.
Ja, wollen wir ein bisschen zum Buch allgemein sagen, worum es eigentlich so geht oder worum es sich eigentlich so dreht?
Sehr, 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 sehr gerne. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, von denen ich jetzt profitiere. Also, in Force Wings geht's, ich hoffe, ich spreche das auch andauernd richtig aus.
Ich glaube, ja.
Ich mit meinem TH und allen drum und dran in In dem Buch geht es als Hauptcharakter um Violet oder auch, ich nenne sie einfach im Weiteren, einfach Vi.
Ja.
Das trifft ganz gut. Ja, genau. Violet hat zwei Geschwister, Schrägstrich hatte zwei Geschwister an der Stelle. Und zwar einmal Mira, ihre Schwester, und noch ihrem Bruder, der leider verstorben ist. Sie selbst ist eher ein bisschen schwächlich. Also auch schon während der Schwangerschaft gab es ein paar Probleme mit ihrer Mutter und Co. Sie ist halt wirklich eher ein bisschen schwächlich, zierlich, klein geraten. Und es hört sich gerade an, als wenn ich irgendwie einen Hund beschreibe oder so.
Okay.
Also sie ist halt einfach sie körperlich nicht ganz so stark. Punkt. Und in der Welt, in der sie leben, gibt es verschiedene Quadranten, wo man später auch arbeitet. Es gibt einmal die Drachenreiter, es gibt die Schreibgelehrten und die Heilkundigen. Sie selbst hatte sich dafür angemeldet, dass sie eine Schreibgelehrte wird. Das heißt halt, ja, klug ist, Mathe kann, schreiben kann, den ganzen Bums halt. Und so kam es aber nicht.
Ja, viel mit Büchern auch zu tun hat, ne? Also so dieses eher studierende, philosophische, also eher so, ne, auch die ganzen Berichte von den Kriegsberichten, das Auseinandersortieren und das natürlich auch, ne, auszuexerzieren bis hin zu strategischen Sachen auch für diese Welt, die ja sehr barbarisch auch ist, ne, muss man ja auch sagen.
Ja.
Also, rauszuklamüsern, ne? Also weil in der Welt geht es ja vorrangig auch darum, dass es gibt zwei große, ja, Länder, zwei, kann man das so benennen, Kontinente, Länder,
ja, die, Parteien?
Parteien ist ein gutes Wort, ja, das ist sehr gut, die so auch so gegeneinander sind, ne? Also die Ländereien des anderen sehr, sehr gerne einnehmen wollen würden und bestimmte Dinge damit tun. Das klingt irgendwie falsch, aber ja, es ist eine sehr brutale, barbarische Welt, die, also wo eigentlich konstant Krieg herrscht. Muss man jetzt auch so sagen, ne? Also ein konstanter Angriff und Verteidigungsmodus auch herrscht, ne?
Das ist halt, ihre Mutter ist auch, oh Gott, was ist sie genau von der Stellung? Sie ist eine der Oberen, was die Drachenreiter angeht. Also sie ist
Generälin oder sowas in der Richtung, kann man sich so vorstellen. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, ja.
Ihre Mutter ist wichtig.
Ja, so. In der Politik sehr wichtig, so könnte man das so betiteln, ne? Und aufgrund dessen, weil ihre Mutter so wichtig ist und so eine hohe Position auch einnimmt, hat sie auch gewisse Erwartungen an ihre Kinder. Und die Erwartungshaltung ist, du hast eine Mutter, die Drachenreiterin ist oder war, also hast du auch eine Drachenreiterin zu sein. Was so ein bisschen gegen die Pläne von Violet irgendwie ist, weil sie ja doch eher, kann man sagen, nach ihrem Vater kommt?
Ja.
Ne? Also ihr Vater war auch Schriftgelehrter und hat auch sehr viel mit Büchern zu tun gehabt. Und sie möchte eigentlich eher den Weg ihres Vaters einschlagen als den ihrer Mutter, weil sie sich auch, wie du schon beschrieben hast, körperlich gar nicht in der Lage dazu fühlt, auf so einem Drachen zu reiten und kriegerische Angriffe zu machen und so weiter und so fort. Aber ja, da lässt ihre Mutter überhaupt nicht mit sich diskutieren. Da gibt's auch überhaupt gar nichts, was Vi auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise helfen könnte. Nö. Sie hat dem College zu gehen, das Besgaeth War College.
Ja, also sie wird halt dort angemeldet und so ist es auch dort in der Welt. Die meisten, die dorthin kommen, werden dafür angemeldet. Die wenigsten kommen freiwillig dorthin, weil die eine sehr hohe Todesquote auch haben, was das angeht.
Das okay, da muss ich jetzt tatsächlich einmal nachfragen. Ich habe das eher so verstanden, dass die tatsächlich auch sehr geierig darauf sind. Also dass die
aber
da
nicht
schon
alle Kontinente. Nicht alle Kontinente
gehen.
Ja, es gibt auch ein paar, die nicht freiwillig dorthin gehen, nämlich die von außerhalb.
Ja.
Die sich nicht darauf vorbereiten.
Das ist hat, so die brauchen. Ja gut, das hat ja noch noch einen anderen Hintergrund, aber also, es gibt auch einige, die da sehr die das schon sehr, sehr, sehr freiwillig machen.
Mhm. Und also ich habe mir hingeschrieben für das erste und zweite Kapitel, Anwärter werden gemeldet, selten freiwillig.
Okay, dann habe ich es vielleicht einfach falsch verstanden. Ja, kann sein. Ja.
Das ist so, also von daher, da dachte ich mir nicht schon so, das ist wichtig.
Mhm. Ja, scheinbar schon. Und Fabi einfach direkt drüber gelesen. So. Aber ja, also genau, wie du schon sagst, es ist eine hohe Todesquote. Ne? Also ja. Warum kommt die denn zustande? Die kommt ja nicht zustande, weil die in den Krieg ziehen, weil die auf ihren Drachen reiten und losdüsen, sondern die kommt schon bevor die überhaupt die Möglichkeit haben, auch nur ansatzweise in die Nähe eines Drachen zu kommen, tatsächlich manchmal.
Die haben eine Prüfung, eine allererste Prüfung. Und die allererste Prüfung, das ist das Überqueren des Viadukts. Und das Viadukt kann man sich so vorstellen, eine Verbindungsbrücke von A nach B, also rüber zum College. Und das ist ein Schwebebalken in 200 Meter Höhe, der ein bisschen windig ist.
Ein bisschen, ja, je nach Wetterlage, ja. Ne? Also ist ja. Dann halt so, wenn es halt regnet und stürmt, dann musst du halt irgendwie zusehen, wie du rüberkommst, ne?
Also. Genau, also es ist halt eine Brücke. Ich habe es mir vorgestellt wie ein Schwebebalken so ungefähr.
Ich glaube, ein Viadukt gibt es, also es gibt es tatsächlich auch. Es ist, wenn ich jetzt nicht komplett, ich google das mal ganz kurz, falsch informiert bin, es ist so eine sehr hohe, genau, es ist teilweise sehr hohe, eine sehr, sehr hohe Brücke wie nennt sich das, so riesigen Toren sieht es aus, wo Bahnen teilweise, also Züge teilweise langlaufen. Hast du bestimmt schon mal gesehen.
Oh. Ja, stimmt.
Ein Tal oder eine schluchtführende Brücke, deren Tragwerk meist aus mehreren Bögen besteht oder Bogen besteht, genau.
Sowas gibt's noch, immer wenn ich zur Familie nach Sachsen fahre, da ist sowas.
Und das nicht halt immer. In sehr, sehr hoch. also in riesenhoch, sehr, sehr, ja. Gefährlich halt einfach, ne? Lebensbedrohlich ja. Auch einfach, wenn du da einfach so rumturnst. So.
Also sie hat sich halt wohl halt dafür gemeldet und steht auf einmal da mit, ich weiß gar nicht wie vielen, gefühlt mit 50 Leuten, wenn nicht sogar noch mehr, die alle dort rüber müssen.
Ja.
Und
dazu muss man ja auch sagen, dass die sich nicht immer alle so wohlgesonnen sind, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Drachen reiten darfst am Ende des Ganzen, ist natürlich höher, wenn du einer der wenigen Überlebenden bist und nicht einer von vielen bist. Das heißt, auch untereinander sind die sich ja nicht so nett und nicht so fein miteinander. Ne? Also es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, ja, die versuchen da gemeinsam im Teamwork über dieses Viadukt zu kommen, sondern die sind auch echt unangenehm zueinander und schubsen sich oder drängeln oder ne, versuchen schneller zu rennen und die äußeren Gegebenheiten mit Regen und allem, was ja im Violets Fall an dem Tag dann auch so ist, mit Sturm und Regen, sind ja nun auch nicht förderlich für das Ganze.
Ja. Nicht wirklich. Dazu kommt halt auch, dass sie halt einen Rucksack packen mit den Sachen, die sie mitnehmen und was sie mit rübernehmen, das ist dann auch ihres. Was nicht mit hinkommt, ist halt nicht ihrs. Das wird das halt weg. Und ich finde es sehr schön beschrieben. Sie lernen ja dort in der Schlange jemanden kennen, einen jungen Mann, der auch verlobt ist. Und der vor oder nach ihr, ich glaube, nee, er geht nach ihr. Und es ist so, wenn du halt runterfällst, dann hast du vielleicht Glück und deine Verwandten schauen nach, ob sie dich dort unten finden und beerdigen dich oder du wirst halt verbrannt mit all deinen Sachen. Und wie sie das beschrieben haben, ich dachte mir so, okay, der ist verlobt, komm, den kannst du schon nicht sterben lassen. Zack, ausgerutscht, tot. Und du denkst dir so, oh mein Gott, der hat noch seine Verlobte dort zu Hause und das Leben war geplant und jetzt das ist super schrecklich. Und das gefühlt innerhalb der ersten 50 Seiten. Ich war schon so, oh no, das geht doch gar nicht.
Ja.
Also,
Ja, also das Ziel dieser Prüfung ist natürlich dieses, am Ende auf diesen Drachen zu sitzen, aber das schaffen halt wirklich nur, ja, kann man sagen, eine Handvoll Leute im Endeffekt dann, ne, also und, das muss man ja vielleicht auch sagen, ich weiß gar nicht, doch, das ist jetzt nicht groß spoilerig, wenn ich sage, dass natürlich du die Bereitschaft dazu haben musst, aber der Drache natürlich auch und wenn der Drache dich nicht leiden kann, dann hast du eben Pech gehabt, ne, dann kann es sein, dass du besten Fall vielleicht noch überlebst, weil er so gnädig ist, aber vielleicht auch nicht, weil wenn er dich nicht leiden kann, dich nicht riechen kann, dich einfach charaktertechnisch einfach scheiße findet, dann macht er einfach kurz einen Prozess mit dir.
Finde ich halt aber recht gut. Also finde ich sehr angenehm, einfach zu sagen so, hey, die Drachen haben halt auch einfach einen eigenen Willen, die setzen den auch durch. Das fand ich super charmant.
Aber ja, das Das ist so die Welt von Violet, so, ne? Die so, sie hat selber keine Möglichkeit, irgendwie frei zu entscheiden. Wird schon, also es ist halt, ihr sind die Hände gebunden, sie muss halt dann jetzt das tun, was ihre Mutter will. Dann kommt sie auf diese Prüfung, hat eigentlich die Todesängste auszustehen, muss dann irgendwie, und am Ende ist es noch nicht mal klar und noch nicht mal sicher, dass du auf einem Drachen reiten kannst, so rum.
Ja.
Weil das halt einfach, ja, auch so ein bisschen vom Drachen abhängig ist.
Ja, aber auch dann, wenn du selbst es schaffst, auf einen Drachen zu reiten, heißt das ja auch nicht, dass du lange lebst, weil dann ziehst du ja in den Krieg.
Das ist auch die nächste Aussicht, die kommt, ja. Also es ist einfach wahnsinnig, also ja, wahnsinnige Welt.
Also ich wäre auch definitiv Schreibgelehrte geworden.
Dito. Also wenn ich nicht so eine Mutter wie Vi gehabt hätte, wäre ich auch eher in Richtung schreibkundig oder halt Heilkunde gegangen, ne? Also Schreibgelehrte, Heilkunde. Irgendwie sowas. Irgendwas, was nicht mit dem Krieg direkt zu tun hat, ganz ehrlich. Also, nee.
Es ist auf jeden Fall, ich glaube, wir müssen ein bisschen gröber werden, sonst sitzen wir hier 3 Stunden, gefühlt. Sie schafft die Prüfung, sie lernt währenddessen auch Menschen kennen. Ja, unter anderem lernt sie kennen Jack, der ihr absoluter Erzfeind wird, der auch mit ihr halt, der hinter ihr in der Prüfung gewesen ist und auch einfach jemanden runtergeschubst hat, der halt wirklich so das personifizierte Arschloch ist, wenn ich das so sagen darf.
Ja.
Trifft's ganz gut, oder?
Trifft's sehr gut, ja.
Sie trifft auf Seiden, der einen Sohn einer Rebellionsdame, Frau, also der ist ein Rebellionskind sozusagen. Seine Eltern waren in der Rebellion mit drin, weil so wie das Konstrukt politisch dort ist, kommt natürlich auch nicht bei allen so gut an. Und alle Kinder von Rebellionsmitgliedern sind dazu verdammt, an dieses War College zu gehen und dort in die Ausbildung zu gehen, werden aber auch gekennzeichnet mit einem Tattoo noch dazu, dass man sie auch erkennt. Und dazu gibt's auch noch die Sonderheit, es dürfen sich nicht mehr als 3 Rebellionskinder zusammen an einem Platz aufhalten, weil mehr als gefährlich gilt. Nur so als kleine
Rand. Was ich ein bisschen krass finde, ne, weil als Kind kannst du ja nichts dafür, was deine Eltern fabrizieren, ne? Also das, du kannst ja nicht als Kind entscheiden, oh nee, die Familie will ich nicht. Ich komme lieber bei der anderen Frau raus, die dort irgendwie in einem höheren Stand ist, ne? Also das ist auch schon echt ungerecht.
Wobei da auch Vi dann ihre Probleme hat, weil die sagen so, ey, du bist die Tochter von. Und wird halt sofort angefeindet, wo sie sich auch sagt, ich bin gar nicht wie meine Mutter, um Gottes Willen. Ich bin komplett anders.
Und sie hat dann auch nicht entschieden, dass diese Rebellion auch teilweise niedergeschlagen wird, teilweise diese Eltern von diesen Kindern, die da jetzt mit auf der Schule sind, getötet werden. Ne? Also das ist ja nicht Weiß Entscheidung oder Wies Entscheidung. Ne? Entschuldigung.
Krass. Dann gibt's noch Dane. Dane ist sozusagen ihr Kindheitsfreund, in dem sie sich schon immer so ein bisschen verguckt hatte, der vor 1-2 Jahren an das War College ging und den sie dort wiederfindet. Mhm. Und es gibt noch sozusagen ihre beste Freundin, wo ich mir den Namen nicht aufgeschrieben habe, die aber den Moment dort komplett genießt, dort fröhlich sich durch die Gegend, wie bezeichne ich das jetzt? Sie ist sehr offen mit ihrer Sexualität, was aber auch die meisten dort sind. Weil es könnte jeden Tag könnte dein letzter
sein. Mit Recht.
Sein.
Also genau, ich kann sagen, wenn jeder Tag derjenige sein könnte, der dein letzter ist, dann sollte man auch jeden Tag genauso leben. Sie heißt Rhiannon. Rhiannon heißt sie.
Dankeschön. Ah, da musste ich an den Song von Fleetwood Mac denken. Da hatte ich mir noch überlegt, schicke ich dir den Song, falls du den nicht kennst, ein wunderschönes Lied.
Ja, die lernt Vi ja in dieser Schlange kennen, tatsächlich, in dieser Schlange vom Viadukt quasi. Ich glaube, sie läuft, also Vi läuft hinter Rhiannon, soweit ich weiß. Genau.
Ja, genau.
Und hilft ihr sogar auch im Zuge dessen, was die Ausrüstung so ein bisschen angeht.
Ja, das hatte uns ein bisschen irritiert. Also. Du hattest es mir schon mal angedeutet, ich habe es mir auch sogar aufgeschrieben, weil es wird so gesagt, niemand hilft einander, du musst nur für dich da sein, oh mein Gott, du brauchst dir gar keinen Verbündeten zu suchen, jeder fällt dir in den Rücken, geh alleine da durch. Was macht sie? Hey, möchtest du meinen Schuh haben?
Ja, es wird halt auch so beschrieben, du darfst niemandem vertrauen. Es könnte dir jeden Moment, könnte dir jeder so ein Messer in den Rücken jagen oder dich verraten. Und weiß halt einfach so, oh, vor mir läuft jemand anders. Die Person hat Probleme mit ihren Schuhen. Ja, dann tauschen wir doch zumindest einen Schuh. Dann sind wir zumindest alle beide halb sicher. So, das war für mich so ein bisschen... okay, merkwürdig. So, sie wird die ganze Zeit, ich glaube, monatelang vorher darauf vorbereitet. Es wird ihr die ganze Zeit wie so ein Mantra gesagt, sie soll alles, ne, niemandem vertrauen. Und das Erste, was sie macht, ist, oh, hi, na, willst du meine Freundin sein? Ja, das fand ich ein bisschen wild. Also, so ein bisschen abstrus. Ich kann es natürlich irgendwie verstehen, ne? Also, ich glaube, ne, alleine fühlen in so einer Welt, wo du dich, also klar, kennen die das alle und sie wissen, worauf sie sich da, ich sage jetzt mal, einlassen oder quasi einlassen müssen. Mhm. Aber es ist halt nicht so, dass man jetzt sagt, so, ja, die sind halt, also die sind halt auf sich gestellt, alleine gestellt. Ja. Natürlich sucht man sich irgendwie jemanden, aber irgendwie war es in dem Moment abstrus, weil es gleich das Erste ist, was Violet in dieser Prüfung halt macht. So. Aber ja, ich weiß nicht, wollen wir so langsam in das... Oder hast du noch was du noch mit reinnehmen möchtest?
Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach volle Kanne Arschbacken voraus in den Spoilerbereich, oder?
Ja, würde ich sehr gerne machen. Ja,
okay. Doch. Wollen wir singen?
Nee!
Na komm schon!
Nein! nein.
Okay, dann mach ich's.
Okay?
Okay. Und jetzt kommt der Spoiler-Alarm. Okay, ich glaube, jetzt haben alle weggeschalten.
Das war cute. Ich fand's süß.
Dankeschön.
Ich fand's sehr süß. Dankeschön. Okay, ja, dann rein in den Spoiler-Alarm, ne? Also ja. Natürlich schafft Violet diese Prüfung auf dem Viadukt.
Sonst wär's Buch kurz.
Sonst wäre das Buch sehr kurz, finde ich aber auch irgendwie lustig, ne? Zack, Violet tot und dann wird so rübergesprungen zu einem anderen, so.
Oh, könnte so, das mal bitte irgendjemand durchziehen?
Es wird dann ein unendlich Buch, weil du immer wieder rüberspringst zu jemand anderen, so, Hauptcharakter tot, nehmen wir doch den nächsten. Wie sieht's denn mit dem aus? Aber dann musst du auch damit rechnen, dass du irgendwann Jack folgen wirst, wenn der vielleicht noch Überlebender ist und dann hast du so einen Kacki-Charakter, dem du da folgst. Das ist vielleicht auch nicht so geil.
Ich überlege aber gerade, welche Serie war es, wo auch andauernd Hauptcharaktere gestorben sind. Ach, Game of Thrones.
Ja. Nun. Aber ja, sie überlebt das Viadukt und auch Rhiannon überlebt das Viadukt. Die bedanken sich auch, also sie bedankt sich auch herzlich, ne, mit den Schuhsachen. Und sie trifft dann auf Dane, wie du schon gesagt hast, und sie trifft auf Zayden. Und Zayden ist ihr schon vom Anblick her schon, irgendwas ist mit ihm. Und sie weiß ganz genau, sie hat ihn ja schon vor der Prüfung getroffen, ne, also bevor sie überhaupt losgegangen ist über dieses Viadukt, ist er ja da. Und auch danach ist er irgendwie da. Wie auch immer er da sich schnell rüberbeamt, ich habe keine Ahnung. Aber sie merkt, irgendwas ist da, irgendwas ist. Und ist, ne, also sie wird ja auch gewarnt, Foxhaden, und ja, das ist dieser, ne, der ist in der Rebellion und der hat aber einen hohen, der ist Geschwader. Nee, warte mal, ist er Geschwaderführer? Oder da gibt es ja auch unterschiedliche Einteilungen.
Ja, ich glaube, er ist Geschwaderführer.
Und also Dane, ihr Kindheitsfreund, ist?
Ist auch Geschwaderführer.
Nee, ich glaube, Xayden steht über ihm. Definitiv.
Ah, dann ist er der da drunter irgendwie noch irgendwas gewesen.
Staffelführer?
Staffelführer, genau.
Staffelführer. Ja. Genau, ja, Dane ist Staffelführer und Xayden ist noch eins drüber, ist der Geschwaderführer.
Ich hatte übrigens, als ich das gelesen hatte, mir so gedacht, warte mal, wir haben jetzt den Erzfeind eigentlich schon Jack, ja? Jetzt kommt Xayden dorthin. So, das wird doch jetzt nicht so ein typischer Erzfeind, der dann später so auf einmal der Liebes Dings wird, und dachte ich mir schon so,
Oh, das, aber das steht doch sogar schon im, steht das nicht sogar schon im Klappentext drin?
Ja, aber genau deswegen habe ich gedacht so, Weißt du? Weißt du, das war zu, ach, Mann, also zu, warte, ich hab's mir aufgeschrieben, klischeehaft.
Ja, aber also darauf war ich tatsächlich vorbereitet, weil es halt eben im Klappentext drin steht, dass das Ganze kommen wird und klischeehaft wird natürlich. Mhm. Und auch diese Dreieckssache ist natürlich auch sehr klischeehaft. Wir kennen das aus Werken wie, ich weiß nicht, was fällt mir da nur ein? Ich habe keine Ahnung, welche
berühmte
Dreiecksbeziehung könnte ich jetzt meinen?
Twilight? Oder vielleicht Tribute von Panem?
Ja, also auch das ist ja eine Sache, die, ne, die LeserInnen, die vielleicht viel lesen, sind LeserInnen da draußen, vielleicht das ein oder anderen ist euch sowas schon mal über den Weg gelaufen. Das ist natürlich auch sehr klischeebehaftet, muss ich gestehen. Mhm. Aber genug von Klischees, lass uns mal vielleicht noch ein bisschen die Story weiter ausklamüsern. Denn sie trifft auf Xayden, sie merkt, irgendwas ist mit dem und natürlich lässt er sie auch nicht in Ruhe. Also er weiß ja genau, wer sie ist. Er weiß exakt, wer sie ist, nämlich Violet. Und ich habe ihren Nachnamen vergessen, fällt mir gerade ein. Supi! Aber er weiß ganz genau, dass sie halt quasi die Tochter ist der Frau, die seine Eltern umgebracht hat. Und möchte sich, also macht er auch kein Hehl draus, ihr gegenüber sich auch, ne, also vielleicht, also zu rächen, ne? Also er genießt das, glaube ich, Violet in dieser Situation zu haben, dass sie nicht weiß, ob er ihr das nächste Mal irgendwie ein Messer an die Kehle setzt, ne?
Also er sagt auch ganz klar zu den anderen so, set my girl, und zwar mein totes Girl. Ich töte die, das macht keiner von euch. Das ist übrigens gestattet dort, dass man in Prüfungen und Co. sich gegenseitig umbringen kann. Also die haben dafür aber Regeln. Die haben dafür Regeln. Nicht einfach so, sondern die kämpfen halt öfters mal gegeneinander. Da gibt's verschiedene Wettkämpfe oder so. Und da kann es halt mal passieren. Dann gibt's halt mal ein Upsi. Weißt du? Dann läufst du da gerade lang, suchst deinen Drachen aus. Upsi, ein Messer gefallen. Ja, was willst du machen? Zweikampf ausgerutscht. Upsi, tot. Nun.
Genau, es gibt die Regel, glaube ich, man darf niemanden nachts angreifen, also schlafend angreifen. Ja. Das ist absolut verboten und gegen die Regeln. Und ich glaube, du darfst niemanden aus deiner eigenen Staffel angreifen. Ne? Ja. War das nicht so? Ich glaube, das sind zumindest die Regeln, von denen ich jetzt ad hoc weiß, die auch also wirklich eingehalten werden müssen, weil sonst kriegst du auf jeden Fall die Todesstrafe, soweit ich weiß.
Ja,
ne? Also
Konsequenzen.
Hast mit Konsequenzen zu leben und ich glaube, die sind, tödlich, in dem Fall. Ja. Also da kommen wir ja im Laufe des Geschehens dann auch nochmal drauf, weil es gibt so eine Situation, wo genau das nämlich passiert. Mhm. Aber was jetzt so die nächsten Wochen halt einfach passiert, ist, dass Violet halt, sie hat kommt in ihre Staffel und hat halt Unterricht. Also das ist ein College. Sie hat halt diverse Unterrichtsformen, ne, also dieses gegeneinander kämpfen, auf der Matte nennen die das, glaube ich, ne, sich auf der Matte bekämpfen, aber auch natürlich Unterrichtsformen, wo sie halt über die Vergangenheit, also die Kriege der Vergangenheit oder die Angriffe der Vergangenheit lernen und daraus natürlich auch, ne, also sich selber vielleicht auch so Strategien ermitteln und so weiter und so fort. Und das verfolgen wir so die ganze Zeit. Und Violet ist ja nicht doof und auch nicht auf den Kopf gefallen. Sie weiß ja, das hast du angemerkt, ne, dass sie selber körperlich deutlich unterlegen ist den anderen und denkt sich ja vielleicht die ein oder andere Sache aus, wie sie vielleicht den ein oder anderen Mitstreiter ausschalten kann, gerade auf der Matte im Zweikampf.
Das finde ich so unglaublich toll, weil sie bekommt ein bisschen Hilfe von ihren Geschwistern. Einmal von ihrer Schwester Mira, die ihr aus den Schuppen ihres Drachen eine Weste gemacht hat, die sie immer unter ihrer Kleidung trägt, sodass halt sie im Bauch-Brustbereich halt, da kommt halt nichts durch. Da ist sie halt wirklich abgeschirmt. Und von ihrem verstorbenen Bruder. Und zwar hat er nämlich ein Tagebuch geführt, was er Mira damals vermacht hat. Und sie hat es ihm weitergegeben, wo Tipps drin stehen. Von wegen, konzentriere dich nicht darauf, sei ein bisschen ruhiger, das kommt dann später, guck erst mal dahin. Und auch übrigens, wenn du wissen willst, gegen wen du im Zweikampf antrittst, da gibt's auch eine Möglichkeit. Wir erfahren nicht welche, aber sie weiß seitdem, gegen wen sie antrifft. Und da Violet einfach, ja, die ist halt klug, die war halt darauf vorbereitet, dass sie eigentlich halt Schreibgelehrte wird. Und die fängt halt einfach an, ihre Gegner zu vergiften.
Ja, also sie sucht sich diverse Sachen, wie sie ihre Gegner vergiftet, aber nicht tödlich vergiftet. Also ja. das sollte man auch dazu sagen. Violet scheut sich natürlich auch so ein bisschen davor, andere Menschen umzubringen, weil ich finde, was eigentlich human ist. Also niemand will ja absichtlich jemanden umbringen. Und ich glaube, dass Violet das sehr gut oder dass das bei Violet sehr gut dargestellt wird. Und sie sammelt sich so ihre diversen Materialien ein und man begleitet Violet einmal nachts, wie sie eine Zutat sammelt und dabei eine interessante Versammlung mitbekommt. Also sie klettert auf einem Baum, weil sie, glaube ich, oder sie hat die Zutat und merkt dann irgendwer kommt und klettert auf den Baum und versteckt sich da oder die Zutat ist auf dem Baum, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher.
Und man darf halt nachts nicht mehr unterwegs sein. Es gibt halt so eine Nachtruhe, deswegen versteckt sie sich dort hinter.
Genau. Und was sie beobachtet, ist eine Versammlung von gebrandmarkten, wollte ich gerade sagen, Rebellenkindern.
Rebellionskindern.
Die sich ja, wie du schon meintest, eigentlich nicht mit mehr als drei Leuten treffen dürfen. Und innerhalb dieser Versammlung bemerkt sie, wer alles da drin ist. Unter anderem auch unser guter Xayden, der ja doch eine sehr hohe Position hat. Und sagen wir mal so, wenn das rauskommt, also das wäre ja jetzt nicht so ganz so gut, ne? Also vielleicht nicht.
Ja, ein bisschen ungünstig.
Ungünstig wäre das könnte man sagen. Aber sie hat, sie hört da natürlich diverse Geheimnisse und diverse Sachen. Sie hat aber die Rechnung nicht mit Xaydens Kraft gemacht, denn
genau.
Das haben wir noch gar nicht angeschnitten. Leute, die sich, also Reiter, die sich mit den Drachen verbinden, haben auch immer eine, kann man sagen, Spezialkraft, eine Kraft, die sich entwickelt. Und Xaydens Kraft ist tatsächlich, dass er sich in den Schatten bewegen kann und alles sehen und hören kann und wahrnehmen kann in den Schatten. Und natürlich weiß, dass sie da oben sitzt und mitgekriegt hat, dass sie da oben sitzt. Und es kommt zum ersten Mal so richtig zu einem Kontakt unter vier Augen zu den beiden. Genau. Ne? Also vorher war immer irgendwer anders noch dabei. Dafür hat Violet auch immer irgendwie gesorgt. Aber jetzt ist es dieses Face-to-Face. Und man merkt so, also sagen wir mal so, ich würde jetzt behaupten, das ist auch das erste Mal, dass man als Leser so merkt, dass Violet irgendwie auch sich so ein bisschen angezogen fühlt von Xayden. Könnte aber auch sagen. Irgendwie auch nicht, aber irgendwie auch doch und oh Gott und hin und her. Und sie versichert ihm natürlich, dass sie sein Geheimnis nicht verraten wird, wenn er nicht verrät, dass sie da nachts draußen rumturnt.
Genau. Aber auch daran liegt, dass sie dort halt keine irgendwie so, wir töten den und den besprochen haben, sondern sie halt darüber gesprochen haben, wie man am besten überlebt. Das heißt, das, was sie durchs Buch hatte, haben die dort gemacht. Ich hatte mir aufgeschrieben, es waren 2 Dutzend.
Ja.
Das heißt, ungefähr 24 Leute haben sich dort getroffen, was halt deutlich mehr als 3 ist.
Ja.
Und die haben sich aber gegenseitig geholfen. Das heißt, die älteren Jahrgänge haben mit den Jüngeren gesprochen, worauf muss man sich konzentrieren und Co. Und da sagt sie natürlich zu Recht, warum soll ich das melden? Mhm. Das ist ja was, wovon jeder profitiert. Die machen dort nichts Schlimmes.
Ja. Also auch das da wieder, ne, merkt man, wie doch human sie ist, ne? Sie will niemanden vergiften, sie will niemanden in die Pfanne hauen, sie ist wirklich darauf bedacht, ihre Zeit an diesem College irgendwie zu überstehen, durchzustehen, aber dabei niemanden zu verletzen oder im schlimmsten Fall zu töten und auch niemanden zu verraten.
Dort ganz entspannt durchzugehen. Währenddessen, sie hat auch immer mal wieder sozusagen diesen Kriegsführungsunterricht, wo halt die Geschichte und alles erläutert wird und auch mal aktuelle Fälle, wo sie ja auch ein bisschen raussticht, dadurch, dass sie halt einfach ein cleveres Mädchen. Also sie hat es halt gelernt, sie durch ihre Eltern, durch den Vater hat sie es gelernt. Und dann wird auch noch mal so ein bisschen erklärt, dieses Land ist zum Beispiel so kreisrund abgeschirmt mit einem Schutzschild durch die Drachen. Die Drachen haben nämlich in der Mitte sozusagen ihr Hort.
Vale nennt sich das
Vale,
im Buch.
Ja. So ihren Vale, wo sie drin leben und sie bilden das Schutzschild, aber dieses Schutzschild bekommt immer öfters Risse und so wird die Welt dort angegriffen, nämlich von Greifen und Greifenreitern, die sich an Außenposten machen und dort halt Angriff durchführen. Sie denkt sich schon so, warum bekommt überhaupt, also warum bekommt es immer mehr Risse, was ist da los? Und wir bekommen auch mit der Zeit mitgeteilt, dass auch immer weniger Drachen sich an Reiter binden. Das heißt, es sind weniger Drachen dort vor Ort, weniger Drachen sind bereit, sich einen Reiter auszusuchen und gleichzeitig wird das Ganze von außen angegriffen. Irgendwie so, diese Konstellation finde ich so, ich habe gerade Gänsehaut, wir haben hier 35 Grad, ich habe Gänsehaut. Ich finde das so toll, weil ich mir denke, oh mein Gott, das könnte einfach alles sein.
Ja. Also wir haben ja jetzt bisher auch nur die Hälfte gelesen. Das heißt, wir beide wissen nicht, wie es quasi weitergeht. Also was vielleicht auch die Auflösung des Ganzen sein könnte. Aber ja, es gibt so viele kleine Fragen, die über das Buch hinweg so gestellt werden, die noch nicht gleich beantwortet werden. Und die so ein bisschen den Leser so ein bisschen anregen zu überlegen, woran könnte es denn liegen, ne? Es gibt aber eine Sache, ne, also Violet hat halt, ne, also versucht ihre Gegner irgendwie so ein bisschen, ich sag jetzt mal, aus dem Spiel zu hebeln mit Vergiftungen und mit ähnlichem, aber halt nie tödlich. Aber es gibt natürlich auch ein Datum oder einen Tag, auf den sie alle hinarbeiten. Und das ist das sogenannte Dreschen. Wo ich mir im ersten Moment überhaupt nichts drunter vorstellen konnte. Aber das ist natürlich das, wo sie quasi sich um die Drachen auch prügeln. Ja. Kann man es so übersetzen? So, ja, ne?
Ja, wenn ich mich als Kind irgendwie mit meinem Cousin gedrescht habe, dann hatten wir Stöcker und kam danach mit Schnittwunden aus dem Gesicht wieder aus der Egas.
Okay. aber ja, so kann man sich das tatsächlich vorstellen. Es gibt noch eine große Prüfung vor dem Dreschen. Darauf bereiten sich alle auch noch mal vor. Und auch da gibt es Unfälle und auch tödliche Unfälle.
Ja.
Und je nachdem, wie man das übersteht, kann man dann halt zu diesem Dreschen. Das heißt, zuallererst geht man einen langen, langen Gang entlang mit all seinen MitstreiterInnen und die Drachen dürfen quasi mal einen begutachten. Und Drachen haben scheinbar so ein, ja, kann man sagen, so ein allsehendes Auge. Also die können quasi sehen, riechen und auch wissen irgendwie, wie du halt drauf bist. Ne? Also es wird auch gesagt, die Leute sollen dort frei reden, also ne, auch sich unterhalten, damit die Drachen das auch ein bisschen einschätzen können. Und das ist quasi so die, nennt man das, Vorauswahl der Drachen?
Bisschen die Vorstellung, so ein Catwalk um die Drachen rum, dass die sich wirklich dann aussuchen können, passt das nicht. Und wenn du halt direkt irgendwie dort lang gehst mit so einer Schnauze, dann wirst du halt auch verbrannt.
Ja, also das passiert auch. Ja. Der Violet läuft da über mehrere Aschehäufchen drüber. Sie können natürlich auch selber sehen, welche Drachen da sind. Und es wird ihnen auch vorher beigebracht, wie man am besten es gibt ja ganz unterschiedliche Drachen. Es gibt die Orangenen, die Roten, die Grünen, die Schwarzen, die Blauen, das haben ganz viele unterschiedliche Farben und es wird ihnen auch, jede Drachenart hat irgendwie auch seine Art und Weise, wie sie gerne wie man auf sie zugehen sollte. Manche mögen es eher, dass man direkt auf sie zugeht, manche mögen das überhaupt nicht, manche mögen das, mögen das überhaupt nicht, dass du ihnen in die Augen guckst. Und so ist es so ein Spießrutenlauf, kann man schon fast sagen. Und während dieses Spießrutenlaufes entdecken die Leute, die dort bis ans Ende gekommen sind, einen kleinen goldenen
Federschwanz.
Federschwanz, ja. Der da sitzt und auch alles anguckt. Und ich dachte mir schon so, als ich das gelesen habe, dachte ich, na, der ist kleiner, der ist zierlicher.
Das
Violet
passt
wird
so.
Auch als zierlich beschrieben. Na, wenn das nicht wie Arsch auf Eimer passt,
ja,
ne?
Das dachte ich mir in dem Moment auch. Dann habe ich mir das Cover angeschaut. Wir haben auf dem Cover, auf dem Buchschnitt, einen goldenen Drachen. Und das Buch selbst ist ein komplett großer Schwarzer. Das könnte der von Zayden sein.
Mhm. Habe ich auch gedacht, ja.
Das war so wirklich, und die haben gesagt, mach dir keine Gedanken, also Federschwanz, keiner weiß, was das ist. Das ist eine Art, die hat sich noch nie gebunden, keine Ahnung, die sind halt manchmal da, manchmal nicht. Der hat gerade nur Bock, der wird sich nicht binden. Das wird nichts. Dann dachte ich mir so, das wird was.
Ja, es wird sich auch tatsächlich über den lustig gemacht, weil, ne, also von den anderen MitstreiterInnen so ein bisschen lustig gemacht, weil er halt einfach klein und zierlich ist, ne, und so gesagt, es wird auch gesagt, na, weil das ist doch der perfekte Partner für dich, weil du bist ja auch so klein und zierlich und kriegst sowieso nichts gebacken. Also sie sind untereinander auch teilweise nicht sehr fein zueinander. Und nach diesem Spießrutenlauf kommt aber dieser Tag des Dreschens und dort, um das mal kurz zusammenzufassen. Violet geht dieser goldene Drache wirklich auch nicht aus dem Kopf und sie sucht ihn dann auch und merkt, dass sowohl Jack als auch eine Gruppe, die sich um Jack, also ihren Erzfeind, so ein bisschen gebildet hat, Jagd auf diesen kleinen Drachen machen möchte, weil sie der Meinung sind, dieser Drache ist das schwächste Glied und das muss man jetzt ausmerzen, weil der hat kein Recht irgendwie zu den Drachen zu gehören und zu leben. Ich weiß nicht, was da die Denkweise ist, finde ich ganz schrecklich.
Ja, so machen sie es ja auch mit den Menschen. Die es nicht wert sind, mitzukämpfen, die werden halt auch getötet. Also sie versuchen das halt zu machen und sie sieht das und stellt sich dem entgegen und fordert ihm zum Kampf auf. Und sie stellt sich ihm halt wirklich förmlich in den Weg. Währenddessen das passiert, kommt auch noch Zayden und sein Drache mit vorbei und schaut sich das Ganze mit an. Hm. So beobachtet das.
Genau, weil die Regel ist, sie dürfen nicht eingreifen, aber sie dürfen gucken. Mhm. Na, also als Geschwader oder Staffelführer darfst du zwar zusehen, aber nichts tun. Während Violet halt versucht, diesen Angriff auf diesen kleinen Drachen zu dem sich entgegenzusetzen, passiert etwas, womit, glaube ich, niemand gerechnet hat. Mhm. Also so gar niemand. Er landet hinter Violet, ne? Also sie sieht ihn erst gar nicht. Also sie sieht nur die Gesichter der anderen, die ein bisschen sehr schockiert sind und merkt dann, dass irgendwas hinter ihr gelandet ist. Und sie dreht sich um und es ist dieser riesige, schwarze, alte Drache, der von dem gesagt wird, dass der sich eigentlich niemals nicht binden wird. Also der hat einen Reiter, aber der wird sich nicht binden. Der steht auch gar nicht, ich sag jetzt mal, zur Auswahl, in Anführungsstrichen. Und der, sowohl er als auch Violet beenden diesen ganzen Angriff dann und beschützen diesen kleinen goldenen Drachen.
Ja. Und dann sagt er halt, ich erwähle dich. Und das war so der Moment, wo ich mir dachte, oh mein Gott, es ist 2 Uhr nachts. Ich kann jetzt nicht aufhören zu lesen. Und ich habe es am nächsten Tag so bereut. Sie steigt auf ihn, er hält sie mit magischer Kraft fest, weil sie ja schon Probleme hat, sich darauf zu halten. Das ist der Größte, sie ist die Kleinste, total schwierig. Er hält sie mit magischer Kraft fest. Und sie fliegen wohl zu dem Ort, wo die Schriftgelehrten aufnehmen, welcher Drache zu wem gehört. Und zwar machen sie das so, indem halt der Reiter den Namen des Drachens sagt, weil der Name des Drachens, der wird nur den Reitern verraten, über sozusagen Gedanken mitgeteilt. Und sie steht dann halt davor, sagt seinen Namen und dann hört sie auf einmal noch einen Namen. Weil sie ist nicht nur an ihn gebunden, an den großen Schwarzen, sondern auch noch an den kleinen Federschweif. Was es noch nie gab.
Das gab's so noch nie. Sie kann es selber auch kaum fassen. Sie ist im ersten Moment auch sehr perplex, weiß auch gar nicht, wie sie sich jetzt verhalten soll, ob sie den zweiten Namen auch noch nennen soll oder nicht. Macht es dann aber. Es sind natürlich alle ein bisschen schockiert und die ganzen Geschwaderführer und Vorgesetzten fangen an zu diskutieren und ihr großer schwarzer Drache sagt einfach nur so, ist mir egal, ob die diskutieren, die haben sowieso nichts mitzureden, die Menschen. Wenn wir Drachen was entscheiden, dann entscheiden wir Drachen das und dann ist das quasi Gesetz. Also da können die Menschen sich auf den Kopf stellen. Die Drachen haben immer das letzte Wort, was das angeht. Braucht sich Violet auch keine Gedanken machen. Sie macht sich es natürlich trotzdem, weil es einfach eine außergewöhnliche Situation ist, der sie sich ja so noch nie, also der sich keiner irgendwie bisher entgegenstellen musste. Mhm. Und das war, glaube ich, für alle LeserInnen da draußen so ein bisschen so ein Punkt, wo wir alle so dachten, so, oho, und jetzt? Was passiert jetzt?
Ja.
Reitet sie jetzt auf dem kleinen Federschwanz? Bindet sie sich, weil sie ist ja jetzt an beide, also wie soll das funktionieren? Muss sie sich teilen? Hat sie mal den? Also keine Ahnung.
Aber die Frage wäre einfach viel zu einfach, weil wir bringen einfach noch was Komplizierteres mit in den Raum.
Ja.
Weil nämlich auf einmal Dane Sinquist, ihr Kindheitsfreund, der immer so pupsgenau ist, der jede Regel befolgt und alles, nimmt sie und küsst sie. Ja. Und sie stellt einfach fest, das ist es nicht.
Nee.
Nee.
Das ist es einfach nicht. Also ich musste echt, als das so geschrieben stand, dachte ich so, oh Gott, ich verstehe Violet. Weil ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, fast jeder hatte im Leben mal so einen Punkt, wo man gemerkt hat, ah, das war es jetzt doch nicht so. Weiß ich nicht.
Ich würde ganz gerne, wenn man es dann hat, so, ach, da fehlt was.
Ja, da fehlt das gewisse Etwas. Und genau das ist jetzt bei Dane und Vi so. Dane ist scheinbar Hals über Kopf verliebt, super happy, dass sie das alles überstanden hat, weil er macht sich natürlich auch große Sorgen. Ne? Also er hat, das haben wir noch gar nicht erwähnt, er hat natürlich vorher auch sehr oft versucht, sie zu überreden, nicht sich zu binden. Also er versucht, sie da rauszubringen zu diesen Schriftgelehrten. Er versucht alles und sie ist halt irgendwann auch an dem Punkt, wo sie sagt, nee, ich will das jetzt. Ich will gucken, wie weit ich kommen kann. Ich will mich binden lassen, auch wenn das jetzt sehr gefährlich ist. So, es gibt keine Diskussion. So, Punkt. So, sie möchte das jetzt so machen. Und ich glaube, auch aufgrund dessen, dieses Hin und Her, und er ist sehr, sehr bevormunden ihr gegenüber. Ja. Ich glaube, aufgrund dessen ist das auch so, dass sie irgendwann sagt, nee, das ist es nicht.
Du glaubst halt einfach nicht an mich.
Ich habe mir das anders vorgestellt, ja. Du glaubst nicht an mich, das ist irgendwie, nö, passt einfach nicht. Und
wo sie an dieser Stelle übrigens kam mir so der Gedanke, Zane im Gegensatz, also Zane nimmt sie ran. Der kämpft mit ihr, der ist nicht nett zu ihr und alles, aber der fordert sie auch.
Ja.
Und das ist, glaube ich,
aber nett ist er, also wie du schon sagst, nett ist er nicht, ne?
Nee,
also,
nett ist er nicht. Aber wenn die beiden einfach zusammen sich ein bisschen tun würden, wäre es perfekt.
Weiß ich nicht. Den Ausblick, du lernst jemanden kennen und er möchte dich eigentlich umbringen, ist jetzt auch nicht so das perfekte Match.
Nee, das nicht. Aber einfach wirklich zu sagen so, ey, ich behandle dich so, wie du auch hier bist. Ich behandle dich als normalen Menschen und sag nicht, ich muss dich in Sicherheit bringen oder sonstiges, sondern stelle dich halt auch den Kämpfen, damit du halt auch dazu lernst. Weil du lernst ja sonst nichts.
Ja. Das, ja, ich weiß, was du meinst. Der Ausgangspunkt ist nur nicht der netteste.
Nee, um Gottes Willen, deswegen, wenn die beiden so ein bisschen so ihre Art zusammentun würden, dann wäre es eigentlich schön.
Ja. Wir haben ja vorhin erwähnt, dass es Dinge gibt, auf die Todesstrafe dort gibt. Ne? Regeln, die nicht gebrochen werden dürfen. Explizit, wenn es um Angriffe geht. Und ich hatte ja gemeint, dass es Angriffe, die des Nachts während der Angegriffene schläft, vonstatten gehen, sind verboten, absolut verboten. Und genau das passiert, weil sie hat nun mal diesen immens großen Drachen. Und das sollte ich vielleicht noch erwähnen, die Drachen binden sich, aber es dauert eine Weile, bis das voll ausgeprägt ist. Und in dieser Zeit ist es möglich für andere ReiterInnen, die keinen Drachen gefunden haben, diese Reiter anzugreifen und sie zu töten, und dann die Möglichkeit zu haben, dass der Drache sie erwählt. Also das ist nicht jetzt für Vi jetzt leichtes Spiel, weil sie hat jetzt einen Drachen und easy peasy lemon squeezy, also kann sie jetzt, ist sie jetzt außer Lebensgefahr. Nee, sie wird immer noch angegriffen. Und in dem Fall des Nachts, während sie schläft, von einer Gruppe tatsächlich, die auf einmal in ihrem Zimmer stehen und sie angreifen. Und sie versucht sich natürlich zu wehren, aber ich meine, ich sage jetzt mal so, als einzelne Person gegen eine Gruppe von Menschen ist das absolut unmöglich. Aber es passiert etwas, was auch irgendwie fast unmöglich ist, denn die Drachen können ja mit ihr, also diese beiden Drachen können ja mit ihr kommunizieren, und es passiert etwas, das womit sie nicht gerechnet hat. Die Zeit wird angehalten und der kleine Drache schreit nur, beeile dich, ich schaffe das nicht lange. Rette dich. Und sie versucht rauszurennen, während Xaden durch die Tür kommt, der natürlich auch sehr perplex ist, weil die Zeit dann wieder weitergeht und das sieht und sich vielleicht so seinen Teil denken kann, vielleicht auch nicht, I don't know. Sie rettet alle anderen, umbringt, also Vi hat sich auch gewehrt, und ich glaube, sie hat auch jemanden, also sie hat niemanden getötet, mal wieder, aber sie hat andere Leute verletzt, und Xaden macht kurzen Prozess und sagt, zack. Warum macht er das? Ich glaube, das ist vorher auch schon, kommt schon raus, ne? Also
es kommt im Großen und Ganzen
danach raus.
Nee, es kommt jetzt raus.
Ah.
Und zwar, ich habe mir dazu aufgeschrieben, woher wusste Xaden vom Angriff?
Mm,
und
stimmt.
Die, die Drachin von Zayden. Er hat nämlich eine Drachin. Und Vix, schwarzer, großer Drache. Das kannst du jetzt auch durch alles Mögliche ersetzen. Das ist ein bisschen zweideutig. Die sind ein Paar. Die beiden sind nämlich ein Paar. Das heißt, die haben sich halt füreinander gebunden, die beiden Drachen. So, schon seit Jahren. Deswegen wusste Zayden von dem Angriff, weil seine Drachin ihn auch geweckt hat, so wie es mit ihr auch passiert ist, weil man hatte mitbekommen, so wach auf, wach auf, wach auf, und sie so, was los? Und es kommt währenddessen aber auch noch mit raus, dass der Federschwanz, das ist ein Jungdrache, dessen Kraft noch nicht ganz voll entwickelt ist. Das heißt, das ist halt ein kleines Baby, wo man nicht weiß, wie lange es dauert, bis das Kind sozusagen ausgewachsen ist. Das kann ein Jahr sein, es kann aber auch länger sein. Und eigentlich ist es verboten, dass Jungdrachen sich binden, halt weil ihre Kraft noch nicht richtig kanalisiert ist. Weil das auch gefährlich ist. Weil die Reiter, die sich binden, so man sagt, bis zu 3 Monate dauert es, dann entwickelt sich ihre Kraft. Es kann auch mal länger dauern. Problem ist, wenn es länger dauert, dann entwickelt sich ihre Kraft, kann es sein, dass es zu schnell ist und sie dabei sterben. Und diese Gefahr besteht halt durch den Jungdrachen jetzt, weil keiner weiß, wie ist das, wenn ein Jungdrache sich noch bindet.
Ja, weil das super die spannend. Kräfte auch so switchen können. Ne? Also es ist ja noch nicht aus, welche Kraft dieser kleine Jungdrache eigentlich ihr überbringt. Ne? Ist es jetzt das mit der Zeit? Wird es vielleicht noch mal was ganz anderes, weil das sich mehr rauskristallisiert oder so? Ne? Und was ich aber auch ganz spannend fand, ist die Kombi aus, wie du schon erklärt hast, diesen beiden Drachen, die ja ein Paar bilden. Und halt auch Violet und Zayden, die ja auch, die sind kein Paar, I know, aber die jetzt quasi doch sehr aneinander gebunden sind aufgrund dieser Bindung der Drachen. Und Zayden formuliert das auch ganz explizit. Er muss jetzt quasi gucken, dass Violet das Ganze auch übersteht, weil es sein kann, wenn sie verstirbt, dass ihr Drache sehr, sehr drunter leidet und dann auch die Beziehung zwischen diesen beiden Drachen auch. Also es ist ganz, ich find's diese ganze Verbindung auch sehr faszinierend, weil das halt einfach nicht nur so ein einfaches so, ja, die sind jetzt halt zusammen und dann machen die das irgendwie und dann sind die happy together und alles wird irgendwie, sondern das ist mit super vielen tricky Sachen zu tun. Mhm. Plus noch dieser kleine Mini-Drache. Ich habe ja im ersten Moment gedacht, dass das das Baby von den beiden ist. Es wird aber aufgeklärt, ist es nicht. Na, also die haben den quasi, kann man sagen, adoptiert im Endeffekt. Also ne, sie kümmern sich um ihn. Aber die eigentlichen Eltern sind, glaube ich, getötet worden in einem Angriff. Also sie sind verstorben, soweit ich weiß. Das fand ich auch ganz süß, dass die Drachen auch sich so gegenseitig umeinander kümmern. Auch so gerade die Jüngeren sich an die Älteren wenden können und die sich halt wie Eltern halt um die Jüngeren
kümmern. Das total. Ich muss sagen, da in dem Moment ging bei mir ganz viele Sorgen los und ich weiß halt noch nicht, ob es so geht, aber wenn halt wirklich einer von ihnen stirbt oder vielleicht der Kleine stirbt, wie geht das Ganze aus? Ich glaube, dann ist auch bei mir vorbei. Also ich muss sagen, ich habe mich mit dem Buch gefreut bisher. Ich habe mit gelitten. Geweint habe ich noch nicht. Aber ich habe diese unterbewusste Angst, dass dort was passiert.
Ich weiß es nicht, aber ich glaube auch, dass irgendwas mit einem Drachen passiert. Ich bin mir nicht sicher, ob es der Kleine ist, sondern ich habe eher das Gefühl, dass mit dem Großen was passiert.
Das befürchte ich auch, weil der Kleine hat noch eine Chance, sich zu entwickeln. Und ich befürchte auch mit dem Großen. Und das wäre so schrecklich. Ach Gott.
Ja. Weil, also man muss ja sagen, ne, die Verbindung zwischen Reiter und Drachen ist ja auch ganz lustig. Also Violet hört quasi den Drachen ja in ihrem Kopf so. Also sie hört die Stimme nicht so akustisch, sondern in ihrem Kopf. Und der ältere Drache ist schon so ein kleiner Moorkopf, aber irgendwie auch super lustig in der Art und Weise, wie die beiden miteinander kommunizieren. Und was ich ganz krass finde, ist ja, dass Violet auch teilweise, kann man sagen, doch, also so, nicht sehr respektvoll mit ihm spricht, ne? Wo ich mich teilweise gewundert habe, weil ihnen wird immer beigebracht, ja, du musst respektvoll gegenüber den Drachen sein, weil die können dich mit einem Schlag umbringen, zack, da bist du weg, hast du Pech gehabt, so, ne? Und sie gibt ihm aber auch immer mal Konter, ne? Sie sagt, raus aus meinem Kopf oder hör auf zu brubbeln, so, ich mach das jetzt, so. Schon eine lustige Kombi, die beiden, so. Plus dann noch dieser kleine goldene Drache, Adarna heißt er, glaube ich, oder so in die Richtung. Es ist eine lustige Kombi, ja.
Ich mag es total gerne. Also ich glaube, jetzt wäre auch ein guter Cut. Wir sind ein Kapitel vorher, bis Kapitel 20, aber es ist ein ganz guter Cut an der Stelle.
Was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass die Leute, die so nicht umgebracht wurden, eine Person ist geflohen bei diesem Angriff auf Violet und die wird dann noch exekutiert im Grunde.
Das war die Staffelführerin.
Das fand ich krass, weil da auch ganz, also die Situation ist extrem, die kocht so hoch. Auf der einen Seite sagt, also wird, ne, steht Xayden vorne und sagt, hey, das und das ist passiert und du warst es. Und diese Staffelführerin muss nach vorne und sagt, nein, ich war das nicht. Und was auch passiert, ist, dass Dane Violet in dem Moment nicht glaubt. Er glaubt ihr nicht und sagt, nein, die Staffelführerin kann das gar nicht gewesen sein, weil die ist ja genauso regelliebend wie ich. Was soll das? Und das kann ja nicht sein.
Die hatten auch was.
Und wie kommt Violet überhaupt darauf, das zu behaupten? Und er will, dass Violet ihm das zeigt. Denn Dane hat die Gabe, wenn er jemanden berührt, kann er Erinnerungen sehen oder Geschehnisse sehen aus dem Leben. Ne? Und er möchte, dass Violet ihm das zeigt. Ne? Und ich finde, auch da wird wieder ganz, ganz deutlich, wie übergriffig er auch, ne? Also ist. Und Violet auch nicht das Recht lässt, ihr auch nicht glaubt, als Kindheitsfreund nicht glaubt, finde ich auch ganz schrecklich. Ihrem Wort nicht glaubt und es stellt sich heraus, natürlich stimmte das, ne? Also, und die Staffelführerin wurde dann verbrannt.
Wobei sie ihn halt nicht in den Kopf lässt, weil dann würde er halt auch sehen, was das mit dem Federschwanz auf sich hat.
Genau,
deswegen,
was
das
ja
ist halt
geheim bleiben soll.
Genau.
Violet versucht das Ganze noch zu verhindern. Sie sagt noch, also sie versucht noch irgendwie das milde zu machen, aber
Gesetz
da führt
Gesetz.
Kein Weg dran vorbei. Und was ich ganz schrecklich fand, ist, wie dieser Drache von dieser Staffelführerin dann auch schreit, kann man sagen, schreien. Also das ist ja so das Ende des Kapitels und ich dachte mir so, oh Gott, also das muss schrecklich sein, weil muss das ja auch mit ansehen. Und
Das ist... Oh Gott, also alles im einen ist es so, das Buch ist krass. Ich bin halt wirklich nicht von losgekommen. Das ist sehr, sehr schwierig. Deswegen musste ich jetzt auch einen harten Cut machen und durfte dann auch nicht mehr weiterlesen. Entweder hätte ich das Ganze noch in einer Nacht verschlungen oder es ist nicht gut für meinen Schlafrhythmus. Das Buch hat aber auch Fehler. Es hat Übersetzungsfehler. Man hat teilweise englische Wörter mit drinne. Das ist so ein bisschen, wo ich mir denke, eigentlich erwarte ich, dass das nicht so ist. Aber ich weiß nicht, ob es in eurer Ausgabe auch so ist. Also in dem Farbschnitt war es auf jeden Fall so, dass ein paar englische Wörter mir entgegengesprungen sind. Dass dann auf einmal Zay gesprochen wurde und so.
Das ist aber, jetzt weiß ich, was du meinst. Das hat damit zu tun, dass sie non-binär ist. Das hat nichts damit zu tun, dass die Übersetzungsfehler sind. Im Deutschen wäre es Xier, glaube ich.
Ja, genau.
Sie haben es aber nicht eingedeutscht, warum auch immer. Sie haben es halt als they gelassen.
Das erklärt es dann. Also ich habe es mir auch so gedacht, aber dann halt falsch trotzdem übersetzt.
Ja, ich weiß nicht, weil they ist, glaube ich, noch präsenter momentan. Xier habe ich noch nicht so oft gelesen. Ich glaube, vielleicht wollten sie es deswegen so dabei belassen, weil das gewöhnlicher ist, weißt du, was ich meine? Also für die meisten Leute irgendwie gewöhnlicher ist.
Ja,
oder
ich habe in der Krankenkasse gearbeitet. Ich bin deutsch,
was
das angeht.
Ja, ja.
Es könnte dann auch mein Fehler sein.
Es ist ganz lustig, weil ich habe dann immer so, du hattest mir das gesagt und ich war so, und jetzt weiß ich, was du meinst.
Ja,
gut. Weil ich habe es halt genauso gelesen, ne, als eine non-binäre Person, die sich als they, also deren Pronomen halt they ist.
Ja, die meisten sagen halt auch they, definitiv, weil es halt einfach wirklich bekannter ist und es halt im Deutsch noch nicht so wirklich angekommen ist an der Stelle. Aber dadurch, dass es ja die Alternative gibt, dachte ich mir so,
Ja, es ist mal so, also ich komme, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, je nachdem, was der Verlag irgendwie eher kennt, denke ich mal, oder die ÜbersetzerInnen halt eher kennt. Aber ja, gut, jetzt weiß ich, was du meinst. Okay. aber ja, was vielleicht auch, was mich, wir hatten uns ja kurz darüber unterhalten, auch schon, was mich vielleicht, also ich finde das Buch vielleicht sollte ich so anfangen. Ich finde das Buch auch bisher extrem cool. Es hält einen bei der Stange, man kann da super schnell durchlesen. Ich habe ja gedacht, so boah, 800 Seiten, Alter, da lese ich ja 3-4 Monate dran. Ja. Man kommt da super schnell durch. Es fühlt sich auf jeden Fall nicht so an, als hätte ich schon 400 Seiten gelesen in dem Buch. Definitiv nicht. Was mir aber aufgefallen ist und was mich auch irgendwie so ein bisschen stört, also ich habe das so im Bauch gemerkt, so, nee, das finde ich jetzt nicht so gut, war die Rebecca Yarros hat die Angewohnheit, teilweise Kapitel mit so einem kleinen Mini-Cliffhanger zu enden. Mhm. Und dann, wenn du weiterliest, wird er aber nicht mehr aufgegriffen. Also ja. Es ist so ein ganz deutlich war das, als Zayden und Dane und Violet aufeinandertreffen und Dane zu Violet sagt, renn, laufe, weil er Angst hat, dass Zayden sie angreift vor ihm quasi und Violet nimmt die Beine in die Hand und läuft und du blätterst um. Und das Erste, was du liest, ja, und dann waren sie im Unterricht und dann war dies, das, jenes. Und ich war so wie, warte, was?
Aber
mir fehlt da was.
Sie weiß natürlich nicht, wie es weitergeht, weil sie war ja nicht dabei.
Ist ja auch richtig, aber irgendwie.
Und dadurch, dass sie sich aber nicht für andere interessiert, hat sie auch nicht nachgefragt.
Natürlich nicht. Warum auch? Also, mein neugieriges Leserinnenherz war so wie, okay, aber was ist denn nun passiert? Ja. Haben Zayden und Dane jetzt miteinander geprügelt? Haben die miteinander geredet? Haben sie geknutscht? Was ist passiert? Und Violet ist aber auch nicht neugierig genug und fragt das, ne? Ja. Also ich verstehe das natürlich, ne? Violet sieht natürlich nicht, was da jetzt passiert, weil sie wegrennt. Aber irgendwie aber mein neugieriges Leserherz ist so,
Ja, warum kann sie nicht einfach nachfragen?
Ja, was ist eigentlich passiert, Dane?
Was ist das passiert? Eigentlich ein Erstlingswerk, weißt du das?
Oh nee, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich meine, wie gesagt, perspektivtechnisch kann ich das absolut nachvollziehen, ne? Wenn man nur Violets Sicht, und wir folgen ja auch nur Violets Sicht in diesem Buch, ist es richtig, ne? Das hast du ja auch schon gesagt, sie sieht es nicht, also können wir das nicht wissen. Aber es ist halt so, ich war so neugierig, ich wollte wissen,
oh mein
was
Gott.
Passiert.
Ich guck gerade, weil ich schauen wollte, ob was zu ihr drin steht. Schau gerade durch die Danksagung, nur mal ganz
hast
kurz.
Hast du dich gespoilert?
Nee. Ha? Viele Besuche beim Spezialisten, also wahrscheinlich irgendeine Krankheit und 6 Kinder.
Ja, moin.
Ja, holy shit. Okay, steht nichts zu ihr drin. Respekt, ja. Dass man dann so ein Werk schreiben kann.
Naja, gut. Es hat ja nichts damit zu tun.
Nee,
kommt
aber
ja darauf
halt,
an.
Ja, Zeitumstellung ist schon wild.
Ja. Ja. Gutes Time-Management. Vielleicht hat sie auch sehr viel Unterstützung in der Familie. Ne? Also, ja. Vielleicht sind die auch alle schon groß.
Wer weiß das?
Weiß ja nicht. Ne? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie alt sie ist. Aber ja, das muss ich sagen, war für mein kleines Herzchen war ich so wie, aber ich will wissen, was passiert ist. Und das passiert des Öfteren in dem Buch. Ist natürlich bedingt dadurch, dass diese Perspektive einfach so ist, dass wir nur Violet folgen und natürlich nicht so ein allwissender Leser sind, der alles bemerkt und alles. Ja. Aber
ich frage mich halt, also erstmal, was passiert noch mit den Drachen? Ich glaube, die werden wahrscheinlich irgendwie noch vorzeitig in den Krieg ziehen müssen, weil ja diese Außenposten immer noch angegriffen werden. Und da wird wahrscheinlich irgendwas passieren. Aber wer sind diese Greifen? Warum greifen Greifen überhaupt an? Was suchen die dort? Also die gehen ja wirklich die Außenposten nach. Also irgendwas suchen sie ja dort. Ich habe so viele Fragen.
Ja, ja. Also ich auch. Also und die werden uns wahrscheinlich erst gegen Ende des Bandes wahrscheinlich beantwortet werden. Wenn nicht sogar erst im zweiten Band, der ja Ende des Jahres rauskommt. Ne?
Höchstwahrscheinlich im zweiten Band. Und dann hört man mich nur noch schreien. Dann wirst du irgendwann so eine Erschütterung hören.
Eine Erschütterung der Macht, oh. Anna hat den zweiten Band gelesen. Oh. aber ja, und was wir gerade schon besprochen haben, ne, meine Theorie ist halt auch, dass irgendwas, so wie du gesagt hast, irgendwas mit den Drachen, mit einem der beiden Drachen passiert. Mein Guess ist tatsächlich, dass mit dem älteren Drachen was passiert, ja. Leider. Und dass vielleicht, ich weiß gar nicht, vielleicht ist es nur mir nicht mehr im Gedächtnis geblieben, aber ist so richtig rausgekommen, warum, wieso, weshalb ihr Bruder verstorben ist? Also ich weiß, nee. Es, vielleicht kommt da auch noch mal ein bisschen was raus.
Ja, das könnte sein.
Oder es kommt raus, wer der Reiter vor Violet von diesem großen Drachen ist. Das fände ich auch interessant. Ich weiß nicht, ob das eine Frage ist, die beantwortet wird. Ob vielleicht ist die auch vollkommen irrelevant, ne? Also, weil er weiß, also der Drache weiß auch, wer Violet ist. Sorin Gale heißt sie übrigens mit Nachnamen, ja. Fällt mir jetzt gerade ein. Er weiß sofort, ohne dass sie das sagen musste, wer sie ist. Also, ich weiß nicht. Also, ich glaube nicht, dass das der Drache des Bruders ist, das nicht, aber irgendwie. Nee.
Aber die reden ja auch miteinander, die Drachen, und die werden sich ja austauschen. Nicht, dass der Drache vielleicht irgendwie ein paar Infos von den Greifen hat und so eine Doppelrolle spielt.
Okay, meinst du erst so, weiß ich nicht.
Das wäre zu einfach, aber es wäre nicht unbedingt Spion, aber vielleicht weiß er einfach ein paar weitere Hintergrundinfos irgendwie. Ich bin, was ich mich noch frage, ist so, der Federschwanz ist ja noch ganz jung. Wie ist das eigentlich? Die wissen ja nicht, wann die sich verwandeln, wann die halt, je nachdem, ob es denn so Leuchten gibt wie bei Sailor Moon, so und dann auf einmal plöpp.
Federschwanz digitiert zu
Überraschungsdrache.
Überraschungsdrache. Ja, mal schauen, ne? Also ob das auch nochmal geklärt wird, ob das vielleicht im Zuge dessen ist, dass der Große irgendwie angegriffen wird und verstirbt und dann ist die Wut so groß von dem kleinen Drachen, dass er halt diese, also sich entwickelt. Ich habe keine Ahnung. Viele, viele Fragen sind auf jeden Fall offen, die wir auf jeden Fall noch, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich weiß, wie es dir geht. Aber wir wollen auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht und lesen auf jeden Fall noch den Rest des Buches durch. Ihr kriegt also auf jeden Fall eine Folge 2. mit unserem Kompletturteil. Aber bisher muss ich sagen, gefällt es mir sehr gut. Es ist jetzt noch kein Jahreshighlight, dass ich sage, boah, krass. So, es fegt mich komplett weg. Das habe ich noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Buch, was sehr, sehr fresh geschrieben ist und sehr, sehr schnelllebig geschrieben ist.
Also für mich ist es ein Highlight, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte bis jetzt noch kein Buch, was mich so mitgenommen hat. Das ist wirklich ordentlich. Also so, dass ich wirklich bis 2 Uhr nachts noch da bin und lese und mir denke, ich muss eigentlich schon schlafen, ich höre drüben Olli, ich muss ins Bett und ich noch trotzdem dran sitze. Es ist genau meins, was das angeht. So, der Schreibstil ist einfach, ich kann ein bisschen miträtseln, was passiert. Ich habe Angst um Charaktere. Das ist auch so ein ganz großes Ding bei mir. Und ich hatte schon zwischenzeitlich überlegt, google ich, ob irgendwas passiert. Ich habe es nicht getan.
Nein, das
nicht. Doch, aber die Überlegung war da, weil es mich so verstört hat. So, ich möchte nicht, dass dort irgendwas passiert.
Es wird irgendwas passieren, definitiv.
Ja, aber ich will es nicht.
Es wird irgendwas wird passieren. Vielleicht stirbt auch ihr, vielleicht stirbt auch Dane. Man weiß es nicht, ne? Also ich meine,
das wäre nicht schlimm.
Also dein Kindheitsfreund, auch wenn er dich enttäuscht und ne, aber trotzdem, ne, nur weil er dich einmal enttäuscht, heißt es ja nicht, dass du ihm den Tod wünschst. Aber das ist so, also es ist schon,
Ja.
Ich bin sehr gespannt. Vor allen Dingen habe ich ein bisschen, wovor ich Bammel habe, ist auf jeden Fall, dass es mit einem Cliffhanger endet. Und ich bis Dezember warten muss, bis ich den Krams weiterlesen darf.
Das wird mit einem Cliffhanger enden.
Schrecklich. Schrecklich jetzt schon. Aber ja.
Das ist, Fabi, wir haben jetzt über eine Stunde über die Hälfte des Buches gesprochen.
Genauso lang wird die nächste Folge auch. Könnt ihr wissen.
Ja. Chat ihr hört bis wieder zum Ende, sonst weinen wir. Das wollt ihr nicht. Wir haben aber noch die
Klappentexte der Woche. Oh Gott. Ich mach das extra schräg ab sofort, damit einmal so richtig eure Ohren bluten, du.
Ich finde es sehr schön. Fabi, möchtest du anfangen?
Ja, Ich habe ein Buch mitgebracht, was in die Kategorie oder ins Genre Cozy Fantasy geht. Das wollte ich vorher immer ankündigen. Das scheint ein Genre zu sein, was des Öfteren jetzt vorkommt. Ich glaube, ich habe dir schon in einer der ersten Folgen das Buch Magie und Milchschaum vorgestellt. Das ist die gleiche Kategorie. Und in Cozy Fantasy ist es nämlich genau das Gegenteil zu dem, was wir jetzt vorgestellt haben, gerade eben mit Fourth Wing. Es gibt keinen Krieg. Es ist alles supi-tupi.
Geil.
Und das bin ich jetzt mal gespannt, wie du den Klappentext findest. Ein herzerwärmender Fantasy-Roman von Fans für Mary Brennan und Holly Black, das sind zwei andere Schriftstellerinnen. Die Cambridge-Professorin Emily Wilde ist in vielem gut. Sie ist die führende Expertin für Feen, eine geniale Gelehrte und akribische Forscherin, die die erste Enzyklopädie über Feenkunde verfasst. Allein mit Menschen kommt sie nicht zurecht und zieht die Gesellschaft ihrer Bücher, ihres Hundes Shadow und des Feenvolkes vor. Sie ist als sie für ihre Forschung in das verschneite Dorf Raffenswick reist, ich kann das nicht vorlesen, hat Emily nicht vor, sich mit den ruppigen Einwohnern anzufreunden. Ebenso wenig möchte sie Zeit mit ihrem akademischen Rivalen Wendell Bumblebee verbringen, der mit seinem unerträglichen Charme die Dorfbewohner um die Finger wickelt, sich in Emilys Arbeit einmischt und sie völlig verwirrt. Doch während Emily den Geheimnissen des verborgenen Feenvolks auf den Grund geht, kommt sie auch einem anderen Rätsel auf die Spur. Wer ist eigentlich ihr Kollege Wendell Bumblebee und was will er wirklich? Um die Antwort zu ergründen, muss sie erst das größte Geheimnis von allen lüften, ihr eigenes Herz.
Es hört sich total toll an. Ich finde das irgendwie super. Oh mein Gott, das ist voll cute.
Ja, und ich muss sagen, ich finde das, du hast es ja jetzt vielleicht nicht vor dir, aber ich finde das Buchcover unglaublich schön. Wie so eine Art Enzyklopädie auch irgendwie aufgebaut. Das ist Enzyklopädien der Feen, also Emily Wildes Enzyklopädien der Feen heißt das Buch, von Heather Fawcett, geschrieben und im Fischer Tor Verlag erschienen, im Mai diesen Jahres tatsächlich. Und das sieht so schön aus. Ich finde, es spricht mich so unglaublich an, weil es einfach von der Optik her einfach komplett in Mainz fällt. Es sind da so Blumenranken drauf, es sind Pilze drauf. Es ist einfach, ne? Ich finde es schön.
Das klingt es wirklich sieht gut. No. Oh, schön. Das ist cool.
Und da muss man bestimmt auch keine Angst haben, dass irgendwer stirbt.
Das ist gut. Okay, dann stelle ich mal mein erstes Buch vor. An der Stelle, es handelt sich hier um ein Buch, was sozusagen nicht neu draußen ist, sondern der dritte Teil erscheint diesen Monat. Und deswegen nehme ich einfach mal den ersten Teil mit. Und im Übrigen, den gibt es mit Farbschnitt. Ich wollte es nur erwähnen.
Das war wichtig, ja.
Der Deal ist simpel. Ein Jahr lang soll die 19-jährige Cecilia zu ihrem entfremdeten Vater nach Triple Falls ziehen und in dessen Fabrik arbeiten. Im Gegenzug erhält sie Zugang zu seinem Vermögen. Angewiesen auf das Geld und ihrer kranken Mutter helfen zu können, willigt Cecilia ein, nichts ahnt, dass sie als Tochter des Chefs dort nicht den einfachen Start haben wird. Doch das ändert sich, als sie Sean kennenlernt. Der attraktive Kollege macht sie mit seinen Freunden bekannt. Eine Gruppe junger Männer, die alle nach ihren eigenen Regeln leben und dasselbe Rabentattoo tragen. Verwirrt von ihren Gefühlen für Sean, aber auch für dessen geheimnisvollen Kumpel Dominic, ist Cecilia entschlossen, das Jahr zu nutzen, um herauszufinden, was und vor allem, wen sie wirklich will.
Ich kenne den Klappentext. Und ich weiß auch, es hat irgendwas mit Raven zu tun. Aber ich kann dir nicht mehr den Titel nennen. Nein.
Das ist The Raven Hood. Der erste Teil heißt Flock. Und der dritte Teil, der erscheint erst in 2 Wochen. Also jetzt aktuell müsste er schon erschienen sein, wenn ihr die Folge hört.
Ah, okay. Okay. Also kann man quasi schon die komplette Reihe dann lesen?
Genau. Dann. Deswegen dachte ich mir, wäre das vielleicht gar nicht so schlecht, meine komplette Reihe auch mitzunehmen. Und ich finde, das hat sich, also ich bin darüber gestolpert, muss ich sagen. Vielleicht ist das auch mein Einkaufswagen gelandet. Wir reden nicht darüber. Und ich habe gesehen, wie jemand das Buch gelesen hat, einfach nur so 10 Sekunden zusammengeschnitten, währenddessen in Tränen ausgebrochen ist, im zweiten Teil. Und ich dachte mir,
krass.
wenn jemand so im zweiten Teil in Tränen ausbricht, dann möchte ich das. Ich möchte auch mal wieder mit einem Buch richtig weinen können.
Oh ja, ich hatte das schon Ewigkeiten nicht mehr. Ich habe das bei Spielen, bei Computerspielen tatsächlich des Öfteren mal. Ich habe vor kurzem ein Spiel gespielt, was ich extra. Also es ist ein Indie-Game. Shoutout an Fall of Porcupine, falls ihr es spielen solltet. Denkt an mich. Es gibt eine Szene, die einfach herzzerreißend ist. Also wirklich, es hat keine Vertonung. Ich habe es im Stream vorgelesen und das, ich habe vielleicht irgendwann echt einfach nur noch geheult im Stream, weil ich es so traurig fand. Aber ja, so viel dazu. Ja. Richtig weinen tut auch manchmal, also es tut weh, aber es tut auch manchmal ganz gut zu weinen, muss ich gestehen.
Manchmal muss es auch einfach raus und deswegen dachte ich mir so, komm, es hört sich erstmal so, es fühlt sich so ein bisschen an nach halt Twilight, so von der Konstellation, mal gucken, was dort passiert, halt ohne Vampire, aber halt relativ locker flockig, und wenn der zweite Teil das schafft, dann bin ich mal gespannt.
Weißt du, an was ich sofort denken musste? Weil das, ne, sie und eine Gruppe von Boys, ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt dem Buch überhaupt, also was, ne, also ich will das Buch gar nicht runter, aber ich hatte leider sofort die Assoziation von Very Bad Kings. Ich war so wie, eine Frau, mehrere Jungs, ne? Mhm. Krasse Dudes mit Tattoos, und ich dachte so,
okay. Bring mal deinen nächsten Klappentext. Wir umgehen das einfach. Es ist nie passiert.
Falls du es liest, sag mir Bescheid, ob es so eins ist.
Mach ich.
Okay. Ich habe jetzt, falls das so sein sollte, wenn das so in die Richtung geht, etwas ganz Gegenteiliges. Und zwar ein Romance-Buch.
Oh.
Ein bisschen romantischer, ja.
Ja.
Weil das ja vorhin so beworben wurde. Auch das gibt's mit einem Farbschnitt. Ich weiß natürlich nicht, ob es jetzt schon, ob es das jetzt noch gibt, weil es ist im April erschienen. Das sollte ich vielleicht auch noch sagen. Aber jetzt zum Klappentext. Olivia war schon immer ein Pechvogel. Doch als sie die Liebesbriefe ihres Ex-Freundes verbrennt und dabei ein ganzes Gebäude abfackelt, sitzt sie richtig in der Klemme.
Oh shit.
Liv muss bei ihrem Bruder einziehen, der mit dem Schrecken ihrer Kindheit zusammen wohnt, seinem besten Freund Colin. Inzwischen ein erfolgreicher Geschäftsmann, ist Colin noch arroganter als früher, aber leider auch richtig heiß. Ablenkung von ihrem Gefühlschaos findet Olivia durch die SMS eines Unbekannten, die versehentlich auf ihrem Handy landen. Die sexy Nachrichten von Mr. Wrong Number lassen ihre Knie weich werden. Und auch Mr. Wrong Number findet die gewitzte Unbekannte unwiderstehlich, bis er begreift, dass sie die kleine nervige Schwester seines Mitbewohners ist.
Ich hab das Buch.
Ja, ich weiß. das Buch heißt Mr. Wrong Number von Lynn Painter. Und ich musste so lachen, als ich es gerade gefunden habe, weil ich das Anne tatsächlich gezeigt hatte. Und sie dann dachte, ach ja, das klingt eigentlich ganz gut, ich nehme das mal mit.
Das so, ich decke mich immer so ein, so verschiedene Phasen in meinem Leben, wo ich sage, ich brauche mal wieder ein bisschen davon. Und dazu gehört das so. Ich brauche was Leichtes, wie jetzt zum Beispiel, es sind einfach 34 Grad.
Ja.
So, ich kann kein High-Fantasy-Roman lesen. Das schafft genau für solche Momente. Und ich habe es noch nicht gelesen, aber ich berichte.
Ja, also ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen, weil eigentlich klingt das genau nach was mir vielleicht auch mal so gefallen würde. Wie du beschreibst, ne, dieses Sommerbuch, nicht viel nachdenken, auch einfach mal so, ne, die alle Viere gerade sein lassen und einfach auch mal über solche Sachen, ne, und die Höhen und Tiefen von Beziehungen oder Nichtbeziehungen einfach was zu lesen. Ja,
ja,
Mr. Genau. Wrong Number, im April im Goldmann Verlag erschienen.
Sehr gut. Okay, ich bringe einfach dann auch mal ein Romance-Roman mit. Und zwar habe ich einen Roman mitgebracht, auch Romantik-Roman. Baden-Baden, 1831. Die Ballsaison beginnt und Anna von Krebern wartet auf ihren Verlobten, Lord Dellingham, der seit Monaten in Ägypten weilt. Ohne ihre Freundin Elise ist die Langeweile groß, bis Anna bei einem nächtlichen Spaziergang im Garten deren Bruder Franz von Freiberg über den Weg läuft. Fortan findet Anna und Franz immer wieder heimlich Gelegenheiten für private Gespräche. Ihr Herzklopfen versucht Anna dabei zu ignorieren. Schließlich ist sie verlobt und der Bruder ihrer besten Freundin, der sie von Kindheit an kennt, wird sich wohl kaum für sie interessieren, oder?
Franz also, ja. Franzal.
Ja. Anna, Franz.
Franzal. Lass uns doch nur reden. Oh. Aber klingt auf jeden Fall, ich habe tatsächlich noch nie einen historischen Roman gelesen. Mhm. Und ich glaube, auch dafür wäre ich irgendwann mal bereit. Wenn du bereit bist, wenn du mit mir bereit bist, Anna.
Definitiv. Also ich bin ein riesiger Bridgerton-Fan, aber auch ein riesiger Downton Abbey-Fan. Ich habe diese Serie schon mehrfach gelesen. Es gibt auch sogar von den Downton Abbey-Machern, der hat nämlich auch ein Buch rausgebracht.
Okay. Das ich kann dazu nur sagen, diese Info teile ich dir kurz mit. Bridgerton habe ich gesehen, nicht gelesen. Downton Abbey habe ich weder gesehen noch gelesen. Vielleicht ist das eine wichtige Info für dich, die du irgendwann mal anwenden wirst, ja?
Ja,
ich habe
ja,
dir sie einfach nur mitgeteilt jetzt, ja?
Downton Abbey, ich weiß nicht, 5, 6 Staffeln jeweils. Das ist auch eine Serie, wo ich mir auch wirklich Zeit nehme. Die läuft nicht nebenbei, sondern da sitze ich mit meiner Teekanne, mit den Keksen, bereit, den Keksen richtigen Moment in den Tee fallen zu lassen und im Satz aufzuschreien. Okay. Aber jetzt hier, es handelt sich hier um das Buch Anna, Mitternachtsküsse für eine Lady, erscheint am 27.07. und ist aus dem Everlove Verlag. Ja, ich hatte ein bisschen Probleme mit der Schriftweise.
Everlove kenne ich, Everlake kenne ich noch nicht. Also ich meine, muss ja nichts heißen, nur weil ich es nicht kenne. Aber Everlove kenne ich tatsächlich, ja.
Das ist... Klingt
sweet.
Einfach, ja, es klingt so ein bisschen auch nach Klischee. Da weißt du, glaube ich, auch, worauf du dich einlässt. Aber halt gerade, ja.
Aber ich finde auch, manchmal muss es auch so eine Sache sein. Wie auch, wie gerade eben, ne, Mr. Wrong Number. Manchmal muss es sowas sein. Einfach um so ein bisschen auch mal alle für, also, ne, sich zu entspannen. Und nicht immer nur von Krieg und Verdammnis zu lesen und so.
Sodom und Gomorra, jeder mit jedem, alle in eine. Ja.
Ja, manchmal muss das auch sein. Ich finde das vollkommen in Ordnung.
Man merkt vielleicht gerade, was wir uns so sehen, oder?
Ja. Okay, ich habe noch ein Buch rausgebracht, was zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht draußen ist. Aber ich glaube, wenn ihr es hören werdet, ist es schon draußen. Es soll nämlich am 18. Juli erscheinen. Der Klappentext lautet wie folgt. Asa, Drogendealer, Betrüger, notorischer Frauenheld, hat nur eine Schwachstelle, Sloane, seine große Liebe, von der er besessen ist. Carter, Undercover Cop, sein Auftrag, Asa zu überführen, sein Unglück, dass ausgerechnet Sloane die erste Frau ist, in der er sich verliebt.
Oh,
Sloane ist für die, die sie liebt, durch die Hölle und würde für die, die sie liebt, durch die Hölle und zurückgehen. Und das tut sie jeden einzelnen Tag. Sich mit dem verführerischen Asa Jackson einzulassen, bedeutet für sie die dringend benötigte finanzielle Sicherheit, auch wenn sie dafür ihre Moral aufgeben muss. Denn Asas Liebe zu ihr ist von einer abgründigen Obsession. Und diese wird von Tag zu Tag gefährlicher. Als Carter in Asas Geschäfte eingeschleust wird, fühlt Sloane sich sofort zu ihm hingezogen, obwohl sie weiß, dass Asa ihn umbringen würde, wenn er es herausfindet. Und Asa war schon immer allen in seinem Leben einen Schritt voraus, auch Sloane. Niemand hat sich jemals ihm in den Weg gestellt, niemand außer Carter. Gemeinsam müssen Sloane und Carter einen Ausweg finden, bevor es zu spät wird. Ist. Nicht wird.
Das hört sich wild an. Also es hört sich unglaublich toxisch an.
Mhm.
Holy shit, was ist das?
Das Buch nennt sich Too Late, wenn Nein sagen zur tödlichen Gefahr wird. Und geschrieben ist es von, oder wurde es von, Colleen Hoover.
Okay, hatten wir erst letzte Folge.
Es fiel mir nur ein, weil ich so dachte, ach na Mensch, ich hatte ja damals schon gesagt, dass Colleen Hoover, ne, auf der einen Seite sehr gefeiert wird, auf der anderen Seite aber auch sehr kritisiert wird für solche Sachen. Aber du ja auch gesagt hast, du würdest gerne mal ein Buch von ihr lesen.
Ja. Und, also dann jetzt auch ohne es zu wissen, einfach als erstes rauszuhauen, das klingt unglaublich toxisch.
Ja.
Oh mein Gott.
Musste ich so ein bisschen schmunzeln, weil ich so dachte, na, wenn Anne das hört, dann ist doch, dann überlegt sie doch schon. Ja, soll jetzt bald, wie gesagt, rauskommen oder ist dann zum Zeitpunkt, wenn ihr das hört, schon draußen und erscheint im DTV-Verlag tatsächlich als gebundenes Buch.
Ich überlege. Okay, dann bringe ich dir den letzten Klappentext dieser Woche mit. Seit vielen Jahren hat Kay keine Familie mehr und schlägt sich in Seattle allein durchs Leben. Es gibt nur eine Sache, die für Kay die Situation erträglicher macht. Kay ist süchtig nach Rabbits. Niemand weiß genau, seit wann dieses geheime Spiel existiert. Wann endlich die nächste Runde beginnt. Wer mitspielt. Was der Gewinner bekommt. Doch diese eine Regel ist klar. Darüber zu sprechen kann gefährlich sein. Wer es wagt, ist danach vielleicht nicht mehr derselbe oder tot. Je tiefer Kay in die Abgründe und Rätsel des Spiels eintaucht, desto stärker wird das Gefühl, dass ein bedrohlicher Schatten näher rückt, wie aus einer anderen Welt. Und Kay beginnt zu ahnen, dass Rabbids eine viel größere Dimension hat. Rabbids ist mehr als nur ein Spiel. Rabbids ist alles.
Darf ich dir kurz während du vorgelesen hast, meine einzelnen Assoziationen sagen?
Mhm.
Also pass auf, als du das Wort Rabbids gesagt hast, habe ich an Mario vs. Rabbids, diese kleinen komischen Viecher gedacht.
Die schreien.
Dann hast du von diesem Spiel erzählt, dann war ich so wie, das hört sich an wie Erebos. Und dann hast du gesagt, das mit dem tödlich und so. Und dann musste ich an, ach, wie heißt es? Es gab zwei Alice in Borderlands und das andere, wie hieß es denn?
Mit diesen, ach Gott, wo die mit den roten und mit dem schwarzen, rote Kapuzen, schwarzes vorne und dieses Spiel Squid Game.
Squid Game musste ich denken, genau. Mhm. Das waren so meine drei Assoziationen, die ich so hatte, während du vorlasst. Und dachte so, eigentlich klingt das richtig, richtig spannend.
Also dazu halt ein paar Rezensionen. Wer Serien wie Squid Game, Escape Room und knifflige Quizspiele liebt, wird voll auf seine Kosten kommen, denn Miträtseln ist hier angesagt. Und halt ein abgefahrenes Lesevergnügen, fesselnd und voller unvorhersehbarer Wendungen. Meisterhaft erweckt Miles ein Spiel zu Leben, bei dem die LeserInnen so fieberhaft nach dem nächsten Hinweis suchen wie die Figuren selbst. Es ist unmöglich, das Buch aus der Hand zu legen.
Tell me more!
Das Buch heißt Rabbids, ist von Terry Miles geschrieben. Spiel um dein Leben ist ein Thriller, ist im Penguin Verlag und erscheint am 12.07. Das heißt jetzt aktuell in 3 Tagen.
Boah, ich muss dann kurz, Anna, können wir jetzt Tschüss sagen? Ich muss vielleicht was vorbestellen.
Vorbestellen, genau. Also. Sehe ich aber genauso. Weil, also das ist halt, das klingt einfach unglaublich cool. Ich liebe auch Escape Rooms. Ich liebe halt alle Serien in dem Bereich. Und ich glaube, das könnte nice sein. Es könnte gut werden.
Ja, definitiv. Ich liebe ja, wenn man so miträtselt oder auch der Leser gefordert ist, mitzurätseln. Und man nicht einfach nur so, ne? Also, wenn es so ein spannenderes Buch ist, ne? Also ich erwarte natürlich nicht bei einem Mr. Wrong Number Buch, wo es eigentlich nur um diese zwischenmenschliche Beziehung geht, dass ich da irgendwie gefordert werde im Sinne von, dass ich irgendwas rätseln muss. Aber bei so einem Buch, was halt auch schon diesen Anspruch an den Leser hat, finde ich sowas richtig, richtig, richtig nice. Rabbids, so. Okay, muss ich mir merken. Damit hast du mich sehr abgeholt gerade. Wahnsinn. Ja.
Sehr gut. Also ich glaube auch, dass es bei mir, ich hatte vorher so überlegt, aber ich glaube, das wird auch bei mir relativ schnell da sein. Weil das ist so zwischendurch einfach auch, es ist schön, wenn man mit dabei ist und wenn man als Leser halt auch die Chance bekommt, warte mal, wo ist der nächste Strohhalm? Gib ihn mir. Ich gucke gerade kurz dort auf dem Kindle, 8,99 Euro. Und
wie viel
Paperback 18. Sehe ich das hier?
Oder das weiß ich nicht. Kann aber auch selber gucken. So ist es nicht.
Nee, leider nicht. Right. 464.
Oh, das geht ja sogar.
Das geht ja sogar vorher so. Nicht mehr als 300 Seiten, wie wir uns auch geändert haben.
Oh, bei mir steht 496.
Guck mal. Ich glaube, auf dem Kindle ist es schon da, oder? Ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube, auf dem Kindle ist es schon verfügbar.
Okay, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil ich habe es auch gegoogelt und bei mir steht 21. März 2022. Also es ist schon längst erschienen.
Bei mir
steht. Was ist denn deine Variante?
Meine Variante von Thalia spuckt aus 12.07.23.
Wild.
Das ist ja super. Wird vielleicht irgendwie eine Neuauflage oder so. Das kann natürlich sein. Ja.
Die sehe ich jetzt nicht. Nö. Boah, man kann es tatsächlich schon bestellen. Ja, vielleicht können wir den Podcast jetzt beenden.
Ja,
ich muss was vorstellen.
Es war schön mit euch. 1:43, Fabi. Oh Gott.
Ja.
1:43 ist schon wild.
Ja, aber ich finde auch, ich meine, das Buch ist riesig.
Ja.
Es ist, ne, also es ist, wir nennen es ja auch immer, wir beide nennen es ja auch immer liebevoll der kleine Ziegelstein. Mhm. Und es ist halt auch wirklich ein kleiner Block, den man da hat, ne. Und ich finde, dem gerecht zu werden, so sollte man vielleicht auch, ja, ein bisschen länger das versprechen.
Also,
passiert halt auch ein bisschen was.
Ja, ich bin jetzt ganz ehrlich zu euch. Ich erwarte, dass ihr euch nächsten Freitag frei nehmt und die Folge hört. Die kommt um 6 raus. Und dann uns sofort schreibt, wie ihr es fandet. So.
Ja, ich möchte wissen. Bin sehr gespannt, ob auch für unsere HörerInnen da draußen dieses, also ob es für euch da draußen auch ein Highlight war oder ist. Ne, so, wir haben diese überwältigende Masse an, das ist ein 5-Sterne-Buch und oh mein Gott, es ist so gut, ich kann es nicht mehr weglegen. Und zumindest höre ich das von sehr vielen Leuten auf Social Media, die, ne, also Booktuber sind und Co. Aber ich würde natürlich auch gerne von euch da draußen wissen, ob es für euch auch ein 5-Sterne-Buch ist oder es euch auch so weggefegt hat, ne?
Definitiv. So, wie ist euer Eindruck? Und ich stelle mir noch eine Frage. Wie lange wird es dauern, bis es verfilmt wird?
Oh, ich glaube, das dauert nicht lange. Gerade wenn das so krass angekommen. Ich glaube, dass wenn da nicht schon was also verkauft wurde, wird das bis spätestens Ende des Jahres wird irgendwie, auf jeden Fall werden da Rechte verkauft und dann wird vielleicht schon nächstes Jahr vielleicht gesagt, es wird verfilmt und dann kommt's übernächstes Jahr vielleicht sogar schon raus. Wer weiß.
Das wäre spannend. Das wäre sehr spannend. Aber damit entlassen wir euch mit unseren Gedanken, mit unseren Vorstellungen, mit unseren Klappentexten. Wir wünschen euch noch einen wundervollen Tag. Kommt gut durchs Wochenende, wenn ihr uns am Freitag hört. Und falls ihr Four Swings auch lest, kommt mit in den Buddy Read. Haben wir geteilt auf Instagram und Co. Da könnt ihr den noch finden. Wir lesen alle Kommentare und sind gespannt, wie ihr es findet.
Ja.
Von daher.
Definitiv.
Ja. Dann habt noch einen wundervollen Tag und Dankeschön fürs Zuhören.
Ciao.